When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei Marcel Ecke Telendo, guten Tag.
Und auch mit dabei Timon aka Klängern. Hallöchen zusammen. Schön, dass wir da sind.
Guten Tag. Ja, vielen Dank. Da sind wir wieder. Das zweite Mal, Erstmal mussten wir neu starten.
Aber dass du das jetzt auch einfach nochmal sagst, ist ganz wichtig, dass das der zweite Take ist hier heute. Ne?
Für mich
ist
das
wichtig. Wir sind sonst die One-Taker.
Ja, es hat sich nicht so authentisch angefühlt. Ich musste das einmal kurz klarstellen.
Ist okay. Hey, wenn das in dir drin ist dann, und wenn es raus muss, ne, alle draus wird keine Miete zahlen, ist mein Lebensmotto. Wir haben uns hier wieder eingefunden, Timon. Du hast wieder einige Sachen mitgebracht. Ich habe wieder einige Sachen mitgebracht. Wir haben ein tolles Spiel statt im 42er heute. Da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Und wir haben einen tollen Film von unserer Topliste, wie
und,
immer.
Und wir waren im Kino zusammen.
Auch noch, mein Gott, was? Also das wären fantastische 3 Stunden hier wieder mit dir.
Ich glaube auch. Bevor wir anfangen, wollte ich mal eine kleine Info hier einwerfen, ja. Denn wir sind ja auch immer der informierende Podcast. Und
informierender Hase sind wir.
Genau, richtig. Und ich wollte dir kurz mitteilen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gibt einen neuen ein neues Mitglied auf der E-Gott-Liste.
Was ist denn das schon wieder, Alter? Was ist denn E-Gott?
Ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen. E-Gott sind die Leute, die einen Emmy, einen Grammy, einen Oscar und einen Tony gewonnen haben.
Ach ja, ich erinnere mich, ja.
Ne? Und erst wenn du alle diese 4 Preise gewonnen hast, dann bist du quasi der König. Und es gibt bisher, es gab 18, mittlerweile gibt es 19 Leute, die einen E-Gott gewonnen haben. Und zwar seit den Emmys, die jetzt vor ein paar Tagen vergeben wurden, offiziell Elton John ebenfalls in der Liste drin. Herzlichen Glückwunsch.
Elton John?
Elton John, ja. Hat 1987 den Grammy gewonnen, 1995 den Oscar, 2000 einen Tony und jetzt 2024 einen Emmy. Herzlichen Glückwunsch.
Wofür hat er denn Emmy gewonnen, bitte?
Für irgendwie ein Special. Warte, jetzt muss ich.
Okay, für ein Special.
Nein, das wird jetzt in seinem Wikipedia-Artikel gar nicht angezeigt. Scheiße, warte mal.
Emmy, das ist so neu, das hat noch keiner gesehen, aber er hat vorsorglich mal ein Emmy gekriegt, einfach.
Mann, für irgendein Special hat er gemacht, was auf Disney Plus hochgeladen wurde, glaube ich.
Dafür kriegt man Emmy?
Ja, das war
Best. Ist das für Serien eigentlich?
Best bla 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 hat er irgendwas gewonnen. Weiß ich nicht.
Ich will das nicht hinterfragen. Ich mag Elton John, ne? Geiler Typ und so, ja. Also ich freue mich total für den, aber
hier,
ich habe jetzt eher so.
Elton John live Farewell from Dodge Stadium für das beste Varieté-Special. Also, super.
Haben die Kategorie erfunden für Elton John, damit er sich dann jetzt E-Gott schreien darf?
Nee, aber Varieté-Special ist bestimmt für so Konzertmitschnitte. Also gibt's ja regelmäßig auch von hier, wie heißt er denn, Taylor Swift oder so. Oder auf Disney gibt's ja ganz viel. Gibt's auch Hannah Montana-Konzert oder sowas.
Ja, heftig.
Ja, da hat er jetzt einen gewonnen.
Das ist geil.
Jetzt hat er endlich alle. Und es hat nur, es gibt sogar immer eine Kategorie, wie lange hat das gedauert, bis sie das geschafft haben? 37 Jahre gedauert.
37 Jahre, ey. Ja, aber es ist schon krass, ey. Dann, also da musst du ja wirklich ein Multitalent in allem. Wer war zum Beispiel noch auf der Liste? Hast du das gerade parat? Oder
ja, die Liste habe ich auch. Okay. Manche sind sehr bekannt. Audrey Hepburn zum Beispiel, die hat insgesamt 41 Jahre gebraucht. Wir haben Whoopi Goldberg, wir haben John Legend, wir haben Jennifer Hudson ist auch drauf.
Die hat einen Grammy gewonnen?
Die hat 2009 einen Grammy gewonnen, ja. Andrew Lloyd Webber. Also, nicht viele.
Ach ja, Jennifer Hudson hat ja auch gesungen und so. Das ist ja abgefahren. Ja, du musst ja sowohl in der Musikbranche als auch in der Filmbranche ja ordentlichen Fuß drin
genau.
haben, ne?
Ja,
damit richtig. Das klappt. Ich habe auch vorhin erst gedacht, so du sagst jetzt Emma Stone, aber dann ist mir eingefallen, die hat kein Grammy. Also einen Oscar hat sie, glaube ich, ne? Nee, La La Land hat die einen Oscar für La La Land damals gekriegt?
Emma Stone hat doch einen Boah, jetzt.
Auf jeden Fall.
Oh, jetzt verrennen wir uns aber wieder hier.
Ist egal, komm, das ist wird heftiger Deep Talk hier gerade.
Beste, warte, nominiert war sie als Birdman beste Nebendarstellerin. Nee, Oscar, beste Hauptdarstellerin hat sie gewonnen, Tatsache.
Okay, den Oscar hat sie, den Emmy hat sie, den hat sie nämlich jetzt, glaube ich, gekriegt für irgendeine Serie, die gerade läuft, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil mich Serien einfach überhaupt nicht interessieren. Und dann fehlt jetzt nur noch der Tony, den hätte sie ja theoretisch auch für La La Land.
Also, ja, so funktioniert das aber nicht.
Ja, doch, schon, finde ich schon, ganz persönlich finde ich das, fände ich das gut.
Ja, ich bräuchte
dann
vielleicht,
nur den Grammy jetzt.
Ich bräuchte hier vielleicht noch so eine Kategorie, die vielleicht so Leute hat, oder fast, die fast alle haben, so, wo nur noch einer fehlt.
Das sind dann, keine Ahnung, Egot Light oder so.
Genau.
Das ist dann auch toller Titel. Ja. Ist Egot eigentlich so was wie E-Gitarre? Gut, Timon, was hast du denn eigentlich gesehen in der letzten Woche?
Wollen wir zuerst über unser gemeinsames Erlebnis reden oder soll ich erst von anderen Filmen erzählen?
Das überlasse ich dir einfach. Mach wie du meinst. Du schaffst das.
Okay, dann erzähle ich von der einen Sache. Nämlich, ich hatte das letzte Mal angekündigt, dass ich jetzt ein kleines Großprojekt gestartet habe, beziehungsweise ein Langzeitprojekt. Und ich weiß nicht, wie das kam, aber bei mir in einer Freundesgruppe haben wir so ein kleinen Fable für James-Bond-Filme entwickelt. Auch jetzt nicht, weil wir diese alle so mega geil finden, sondern keine Ahnung, einfach so. Und wir waren dann immer bei den neuesten Filmen, dann zur Premiere auch und so. Und haben gesagt, okay, es wäre ja cool, wenn man auch die Geschichte kennt. Und haben uns vorgenommen, alle James-Bond-Filme zu gucken und uns einmal im Monat zu treffen und einen zu gucken, bis wir alle durch haben. Bis wir gemerkt haben, es dauert 2 Jahre, okay, aber wir haben das Projekt jetzt gestartet, wir sind es angegangen und deshalb habe ich mitgebracht James Bond, Jagd Dr. No und Liebesgrüße aus Moskau.
Oh, direkt 2.
Ich habe direkt beide geguckt.
Jetzt geht's los. Ja. Jetzt geht es los. Habt ihr denn auch, du hast das ja schon mal erzählt, dass ihr zu den Premieren in Anzügen geht. Guckt ihr die auch dann zu Hause in Anzügen? Fänd ich nur, also wenn, dann zieht er bitte durch.
Nee, also die gucken wir tatsächlich mit Jogginghose und Burger auf der Couch, aber das hat dann das, auch irgendwie was.
Das ist jetzt nicht so, hat jetzt nicht so viel Stil, ne? Aber vielleicht hat ja auch, kann ja auch sein, die beiden Filme, die du mitgebracht hast, vielleicht ist da James Bond auch mit einer Jogginghose durch die Gegend gelaufen.
Nee, ich glaube, der hat noch nie in seinem Leben eine Jogginghose getragen.
Ja, das glaube ich auch.
Ja.
Deswegen ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt, euren Einsatz. Aber egal, ich bin gespannt, was du sagst, weil ich persönlich habe keinen Bezug. Ich kenne alles, glaube ich, ab Casino Royale. Da davor war mir
genau, ebenfalls,
nicht
richtig
so meins.
Ich hatte auch gar wenig Bezug zu den alten Filmen. Und das wird wahrscheinlich irgendwann nicht mehr so ganz spannend beim 18. Film. Aber ich werde immer mal wieder jetzt in diesem Podcast, wenn wir das Projekt weitermachen, hier mal was einwerfen und erzählen davon. Aber ich fand zumindest mal interessant, den ersten überhaupt zu gucken. James Bond jagt Dr. No von 1962, geht eine Stunde 50. Und es geht darum, dass Bond nach Jamaika muss, weil da wurde ein Agent irgendwie ermordet und er muss das aufklären. Und dann gibt es einen mysteriösen Dr. No, der auf einer Insel sein Unwesen treibt und da muss er dann hin und so. Und
ja.
Also, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass was war das denn? Nicht Vertigo, sondern Frau ohne Gewissen sich so ein bisschen anfühlt wie so ein ranziger Bond, ne?
Ja.
Und so ein bisschen fühlt es sich jetzt auch hier an.
Ist auch ein ranziger Bond, ja.
Also du merkst im Film an, dass er alt ist und du merkst im Film an, dass es der erste Bond war. Also die Figur war jetzt noch nicht so mega entwickelt wie später irgendwann. Man hat ja so ein sehr klischeehaftes Bild. Immer dieses, ja, Martini hier geschüttelt, nicht gerührt und so. Aber du merkst so Anleihen, die kommen. Also das Theme gibt es schon. Dieses ganz berühmte James-Bond-Melodie-Intro. Das wird immer wieder eingeworfen. Das ist sehr cool. Das hat auch immer noch seinen Zauber. Die Action ist für damalige Verhältnisse bestimmt gut. Für heutige Verhältnisse ist sie so, na ja. Es gibt natürlich auch ein Bond-Girl, die war übrigens Österreicherin. Die hat mir leider nicht so gefallen, weil die als wirklich sehr dämlich dargestellt wird. Und Ja.
Ich habe eine kleine Frage.
Ja.
Weil mich das schon mein Leben lang interessiert. Ich ist wahrscheinlich der völlig falsche Zeitpunkt gerade, aber ich versuche gerade händeringend keinen Witz über Österreicher zu machen. Der erste Bond-Film, gibt's da eine Charaktereinführung? Also wird der Charakter James Bond auch irgendwann mal erklärt? Was macht der? Wer ist das? Warum ist er da? Oder ist das, wirst du genauso reingeschmissen wie in allen anderen Bond-Filmen?
Ja, also er wird so halb eingeführt und kriegt dann einen Anruf und muss dann da zum MI6 und dann wird erklärt, ja, hier, da ist einer ermordet worden, da musst du jetzt hin. So. Und es ist so lose eingeführt. Also da kommt jetzt nicht einer und ja. sagt, James Bond ist der coolste, so und so, es ist der beste Geheimagent, sondern die werfen dann so ein, so, ja, denk dran, du hast die Lizenz zum Töten. So, weißt du? Also alles so ein bisschen subtiler. Okay. Und ich glaube, dieser Mythos baut sich erst über die ganzen Filme auf. Ich fand den Bösewicht auch echt cool. Dr. No gehört zu so einer Geheimorganisation und hat da irgendwie die Story war leider ein bisschen verwirrend. Aber irgendwie auf der Insel ist irgendwas mit Raketenstart und Atomen. So. Und durch einen, ich glaube, Atomunfall hat er keine Hände mehr, sondern nur so. Also das sind so zwei Handschuhe oder sowas.
Fliegende Handschuhe.
Okay. Und es gibt komische Szenen, weil dann gesagt wird, ja, auf der Insel ist ein Drache und so. Na, da kann keiner hin, da kann man sich nicht hin, da ist ein Drache. Und dann ist er da und da hat er noch seinen Kollegen irgendwie, den er da auf Jamaika kennenlernt und dann das Bond-Girl. Und dann sehen die so Kettenspuren im Sand. Und die so, oh nein, hier ist der Drache gewesen. Und Bond so, ich weiß ja nicht. Und dann kommt im Hintergrund, also kommt in einer anderen Szene dann irgendwann so ein Fahrzeug und schießt so Feuer. Und die so, oh nein, der Drache ist da, der Drache. Und Bond so, ich weiß ja nicht, ob das wirklich ein Drache. Und dann war es halt ein gepanzertes Fahrzeug. So, das war der große
Überraschung.
Ja, genau. es war auf jeden Fall speziell. Es war interessant. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das jetzt mal gesehen habe. James Bond funktioniert auf jeden Fall da schon als Figur. Also er wirkt auch sehr cool. Anzüge sitzen echt immer noch schick und so. Und ich verstehe, warum das damals ein Erfolg war und die gesagt haben, wir drehen den zweiten Teil. Und der kam ein Jahr später. Liebesgrüße aus Moskau.
Wer war Bond wann ist das derselbe Ach so, Bond
genau.
gewesen?
Ja, Sean Connery, genau.
Der erste Bond, Sean
Connery? Das war der erste Bond. Der hat, glaube ich, fünf Filme insgesamt gedreht. Und Liebesgrüße aus Moskau geht dann weiter, weil, jetzt muss ich leider spoilern, aber Dr. No ist am Ende nicht mehr. Und der gehörte zu einer Geheimorganisation. Und diese Geheimorganisation, die ist immer noch da. Und die hat einen weiteren teuflischen Plan, wo James Bond auch eine Rolle spielt.
In Moskau.
Das spielt nicht ganz in Moskau. Das spielt nämlich in Istanbul.
Das ist wirklich enttäuschend. Warum heißt der Film denn Liebesgrüße aus Moskau, wenn er in Istanbul spielt?
Es geht darum, dass eine Verschlüsselungsmaschine der Russen irgendwie überführt werden soll. Und diese Geheimorganisation möchte sich die unter den Nagel reißen. Und dann gibt es den KGB, der da auch mit zu tun hat, die eine vom KGB arbeitet, aber auch für die Geheimorganisation.
Boah, das hat alles anstrengend. Ich weiß wirklich, warum ich die Filme nicht geguckt habe. Ne? Das ist mir zu viel anstrengend einfach.
Also wir saßen da mit fünf Leuten und es war nicht immer so klar, wie die Story gerade verläuft. Aber ich glaube, das kommt noch irgendwann im weiteren Verlauf. Aber auch da merkt man, da wurde nämlich ein bisschen mehr eingeführt, zum Beispiel das Thema der Gadgets. Also da hat er so einen Koffer, der so ein paar kleine Gadgets hat, irgendwie so ein ausklappbares Messer oder irgendwie so eine Gaskartusche, die explodiert. Und das sind alles so die ersten Vorboten, wie er sich irgendwann mal weiterentwickelt wird. Also die Sachen, wo man drauf setzen kann. Dieses Geheimmission, Bond-Girl, schicke Autos, ne, schicker Lebensstil, coole Gadgets. Ist
Martin auch schon?
Oder? Nee, ich glaube, der hat gar kein Auto da in dem Film.
Okay, also dieses ikonische, ich schieß einfach aus meinem Auto, das kommt noch wahrscheinlich.
Genau, das kommt noch. Ja. Genau, ja. Aber ja, ich habe beide ähnlich bewertet. Liebesgrüße aus Moskau. Ja, war auch nett anzusehen. War jetzt auch beides kein Knaller. Ich habe jetzt beide mit einer 6 bewertet. Ich meine, die sind auch 60 Jahre alt, die Filme, ne?
Ja, aber also wenn wir eins hier gelernt haben in unserem Podcast, ist, dass das eigentlich kein Maßstab ist, ne? Also
nein,
jetzt mal drüber nachdenken.
Das war jetzt auch schlechter gemacht, als sie sind. Also die machen durchaus Spaß, gerade wenn man die in der Gruppe guckt. die Action finde ich im zweiten Teil auch noch ein bisschen besser. Es ist natürlich alles immer so ein bisschen, so wie wir es auch in den anderen Filmen hatten, die älter sind. So, wenn man sich,
ja.
Also wenn Frau und Mann näher kommen und sich küssen, dann denkst du dir so, ja, müsst ihr jetzt einfach nur eure Lippen aufeinander drücken? Oder da fehlt so ein bisschen Gefühl, aber es war halt damals so. Weißt du?
Ja, verstehe ich.
Aber ja, ich finde zum Beispiel gut, dass diese Geheimorganisation nochmal aufgegriffen wurde. Wie gesagt, ich fand den Bösewicht cool. Hier gibt's auch jetzt einen Antagonisten, den finde ich auch gut. Also die haben das gut gemacht. Sean Connery macht das gut. Der hat einen sehr, sehr schönen Charme. Du hast gemerkt, dass sie ein bisschen mehr Geld hatten, dass sie auch auswärts mehr gedreht haben. Und ich bin gespannt, wo es hingeht, weil der nächste Film wird Goldfinger. Der ist ja sehr ikonisch.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass die beiden Filme gemacht haben und dann gemerkt haben, yo, jetzt läuft's. Fanbase ist da und dann konnten sie richtig reinklotzen.
Ich bin wirklich gespannt, was du zu Moonraker sagen wirst. Da freue ich mich, glaube ich, wieder am meisten drauf, wenn der kommt. Weil das ist, ich habe den nicht gesehen, aber ich höre immer wieder, dass der wohl ein ganz besonderer Bond-Teil sein soll. Auf dem Mond. Wird, glaube ich, spektakulär. Da kannst du dich, glaube ich, was freuen auch.
Ich weiß gar nicht, wann kommt der denn?
Der ist schon. Ich weiß gar nicht, ob das. Es müsste, glaube ich, Sean Connery nach Sean Connery gewesen sein.
Moonraker, 79 mit Roger Moore, okay.
Ja.
Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall.
Aber würdest du jetzt sagen, also James Bond, die James Bond-Reihe ist ja auch so eins der ersten richtigen Franchises gewesen, ne?
Ja, stimmt.
Ist das zu Recht zu einem Franchise geworden, wenn du dir jetzt die ersten beiden Filme anguckst und sagst so, ja, schon Potenzial da? Oder würdest du jetzt sagen,
Also ich verstehe auf jeden Fall, dass man sagt, okay, dieser Geheimagent auf Mission, das kann man ausbauen, der kann ja auf noch eine Mission gehen. Ja. Und diese Überhandlung mit dieser Geheimorganisation, ich glaube, es ist Spectre. Deshalb, also es sind Themen, die immer wieder kommen, ne?
Ja.
Und auch der Bösewicht, der heißt ja, wie heißt der denn? Blowfield?
Keine Ahnung. Dr. No-No. Ist der zweite Teil.
Genau, Blofeld, glaube ich. Ja, das ist, der ist da noch unbekannt. Also du siehst ihn nicht, du siehst nur die weiße Katze, die er auf dem Schoß hat und streichelt. Auch sehr ikonisch, ne? Also hat sich durch die Popkultur.
Ach, okay.
Ja, genau. Und der ist im Abspann auch nur mit einem Fragezeichen angegeben, weil du den Schauspieler nicht siehst zum Beispiel.
Hat der eine Augenklappe?
Du siehst ihn nicht.
Du siehst ihn wirklich nicht.
Du siehst ihn, nein, du weißt nicht, welcher Schauspieler das ist. So. Und ich glaube, die haben gemerkt, so, da kann man schon was draus machen. Und es sind so ein paar Kniffe, die wirklich sich in die Popkultur so eingeprägt haben. Jetzt muss es nur noch ein bisschen cooler werden. Also ein paar Filme brauche ich, glaube ich, noch, dass ich dir da ein vernünftiges Fazit zu geben kann. Ja. James Bond war ja aber auch immer im Wandel. Also ich glaube, die hatten auch eine Durchhängerphase, haben ja dann den Schauspieler getauscht. Und dann durch Daniel Craig halt noch mal eine ganz andere Neuauflage erlebt. Also die Filme wurden ja dann, wobei auch mit Pierce Brosnan noch mal so ein bisschen mehr actionreicher, blockbustiger, ernster und dann mit Daniel Craig erst richtig, ne?
Ja, ich meine, die Reihe, wenn die jetzt seit den 60ern besteht, die musste ja mit der Zeit auch gehen irgendwann.
Ja, es ist halt jetzt, wie du merkst, so sehr viel, ja, okay, Kalter Krieg, Russland und sowas.
Ja.
Das wird, glaube ich, sich noch weiter durchziehen, so in den 60er, 70ern. Und irgendwann ändern sich die Themen auch einfach.
Ja, aber eine Sache ist tatsächlich, ist auch eine britische Filmreihe, ne? Kommt doch eigentlich aus England, oder? Und das, ich glaube, die Briten, die machen das, glaube ich, ganz gerne, dieses, wir nehmen ein Thema und machen das ewig. Das ist ja bei Doctor Who genau dasselbe. Die haben ja auch in den 50ern mit Doctor Who angefangen und das läuft ja heute noch. Also irgendwas scheinen die Briten mit Franchises zu haben. Die haben das, glaube ich, erfunden irgendwo auch so ein bisschen, oder?
Ja, ich glaube, Sherlock Holmes wird ja auch ewig irgendwie neu rausgebracht und da wieder neu aufgelegt und so.
Ja, aber das ist ja nicht so eine klassische Reihe. Also Sherlock Holmes sind ja auch Romane, ne? Also ich weiß gar nicht, Bond sind
keine. Ja, ja, doch Ian Fleming, oder? Hat das geschrieben. Ja, ja.
Okay,
ja.
Da bin ich nicht im Thema zu. Also, okay, ja gut, dann mag es auch daran liegen, dass vielleicht einfach eine Romanreihe ist, die verfilmt wurde, ne? Das kann natürlich auch
sein. Aber ich glaube, die Filme sind mittlerweile sehr losgelöst von den Büchern. Das hat, glaube ich, nicht mehr viel damit zu tun.
Ja, ich bin gespannt. Was spekuliert ihr eigentlich in der Truppe so, wie wird der nächste Bond? Seid ihr da auch im Thema oder ist das egal?
Ich hatte mal ein Video dazu gesehen. Das klang irgendwie da so, als wäre schon relativ safe, wer es wird. Aber ich weiß den Namen auch nicht mehr und ich möchte jetzt hier auch nichts kaputt machen. Aber es gab so ein paar Kriterien, woran die das machen. Also der muss ja Brite sein und er sollte ein gewisses Alter haben, also nicht zu alt sein, weil die ja ein paar Filme mit dem drehen wollen. Und er sollte auch nicht zu groß schon als Schauspieler sein, dass diese Rolle nicht von dem Schauspieler überstrahlt wird und sowas. Und dann bleiben ein paar Kandidaten über.
Mhm. Also ich hab so irgendwie so im Gefühl, dass so Timothy Chalamet irgendwie, das tendiert gerade alles sehr in Richtung, ich werde irgendwann James Bond. Ja. So von den Rollen, wie er gerade so auch wächst, ne, wie beliebt er auch bei den jungen Leuten ist. Das könnte ein enger Kandidat werden. Wäre eine schlaue Wahl, weil ich glaube, im Anzug wird er das auch schon irgendwie rocken. Aber
meinst du das ernst gerade? Oder?
Ja, tatsächlich, aber
Nee, das geht, also da muss ich ja direkt reingrätschen, der ist kein Brite. Also die nehmen
ist er kein Brite?
Nee, der ist Amerikaner.
Ich hätte schwören können, der ist Brite, weil ich dachte, wegen Wonka, da waren ja auch nur gefühlt englische Schauspieler.
Nee.
Naja, okay, dann labere ich einfach nur, ich halt einfach jetzt meinen Schnauze bei dem Thema, weil ich einfach wirklich auch keine Ahnung davon habe.
Also ja, nee, man merkt denen das Alter an, man merkt denen an, oh, das war also gerade Dr. No, der erste Gehversuch. Es ist alles noch so ein bisschen leichter geschrieben. Und du merkst auch, es wird also öfter mal eine leicht bekleidete Frau platziert, damit die Leute im Kino damals doch gedacht haben, ah, das ist aber ein guter Film, da gehe ich aber nochmal rein. Ah, da gehe ich aber nochmal in den zweiten Teil. Und ich glaube, das hat sich auch sehr durchgezogen bis heute.
Ja. Ja, ich verstehe das, die Faszination hinter dem Bond-Film nicht so ganz, muss ich ehrlich gestehen, so im Allgemeinen. Gerade wenn du jetzt auch sagst, wir freuen uns total immer ins Kino zu gehen und das, ich meine, klar, ist für euch ein Ritual, ja. Aber dann gibst du dem Film eine 6 und ich denke mir so, okay, das ist ja jetzt auch nicht das kranke Filmerlebnis für euch gewesen, glaube ich.
Ja, ich meine, der erste ist mit 7,2 bewertet auf IMDb. Wenn du dir die anderen anguckst, dann sind die auch irgendwann alle so mit 6,5, 6,8 und so bewertet. Goldfinger mit 7,7, also der gut. Ne, dann kommen ganz viele Sechser und dann geht's Richtung Daniel Craig wieder sehr hoch.
Ja, ich weiß noch, dass GoldenEye ein fantastisches N64-Game war, das weiß ich auch noch.
Ja.
Und dass Daniel Craig mal bessere, mal schlechtere Filme hatte, das weiß ich auch. Aber also, dann hört schon auf mit meinem Bond-Wissen.
Ja, der bestbewertete Bond auf IMDb ist aktuell Casino Royale mit einer glatten 8. Und,
ja, stark. Ja. Der war auch gut. Der war wirklich toll. Das war auch mein erster Bond-Film. Deswegen war ich immer enttäuscht, wenn ich andere gesehen habe, weil die nie so gut waren wie der.
Ja, wenn man direkt mit dem Besten einsteigt, ist das blöd.
Ist mies. Man hätte, glaube ich, wirklich mit den aus den 60ern anfangen müssen. Keinen anderen gucken und dann steigerst du dich ja und hast richtig Vorfreude auf den nächsten Film, weil du weißt, der wird besser.
Ja.
Wenn du dann rückwärts gehst,
Aber lass dich das Ganze mal ein bisschen entwickeln. Der wird mehr zum Gentleman. Dieser Lifestyle entwickelt sich. Die Geschichten werden besser, die Action wird besser und so. Und dann
aber habt ihr nicht irgendwann die Schnauze voll, dass der Filmablauf fast immer derselbe ist?
Ja, wir freuen uns ja, dass wir uns dann zusammensetzen und darüber lachen können.
Ach so, okay. Ja gut, okay. Wenn ihr lachen könnt, ich dachte, ihr nehmt das so packe ernst.
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Also wir gehen da jetzt nicht hin und sagen, ja, wir gucken uns jetzt hier das ultimative Filmgenusserlebnis an. Wir machen das einfach aus Joke, weil wir das witzig finden.
Okay. Ja, dafür sind aber 24 Filme schon eine Menge.
Ja, wir wollen das aber halt gut, aufzählen.
Gönnt euch, ne? Ich hab auch meine Macken, was da angeht. Das ist, ja gut, schön. Ja,
genau, das habe ich geguckt.
Wann kommen die nächsten? Wann habt ihr den nächsten Termin?
Ja, ganz genau sage ich das nicht, dass alle vorbeikommen. Nee, aber
das jetzt, also
im Februar.
Vielleicht klopfe ich dann mal an oder so. Im Anzug bin ich dann auch. Mit Jogginghose. Im Februar kommt der nächste, okay.
Ich habe das Gefühl, du denkst, wir nehmen das zu ernst.
Nee, ich stelle mir das ganz genau vor, wie ihr da sitzt und alle euch wie die kleinen Kinder auf den Körper. Jetzt mach endlich an, ich kann es nicht erwarten. Oh, wann bumst James Bond wieder die Frau und wann kriegt er da seine Gimmicks und oh, da ist der Bösewicht und so. Ich weiß ganz genau, wie das bei
also euch erstmal kommen alle eine halbe Stunde zu spät, weil es nicht so backen bekommt, pünktlich zu sein. Dann ist man eine Dreiviertelstunde damit beschäftigt, auszuwählen, was man bestellen möchte, weil alle Hunger haben, aber man irgendwie nichts findet. Und dann guckt man mal, wie man den Film zum Starten bekommt.
Ihr habt jetzt wirklich genug Filme, um dieses Prozedere zu perfektionieren. Vielleicht bringt sich einfach jeder selber was mit. Ja, dann kommen die vielleicht eine Stunde später, aber dann lädst du einfach so ein, dass die gar nicht merken, dass sie zu spät kommen. Dass
Nein. Du eigentlich
willst, sie kommen um 8 und du lädst sie um 19 Uhr schon ein oder so.
Das gehört auch alles dazu. Das ist alles das Feeling. Okay. Ach, eigentlich geht es doch nur darum, dass man sich trifft und dann irgendwie eine gute Zeit hat.
Okay, na gut, das will ich euch auch gar nicht absprechen. Filme dürfen auch mal Spaß machen.
Ja, dann kommen wir doch zum nächsten. Wollen wir dann über unser Erlebnis reden oder hast du noch was geguckt?
Ich hab auch noch einen Film mitgebracht. Dann sollen wir die Einzel-Watches erst abhaken und dann können wir in unser gemeinsames Erlebnis rein. Weil ich hab ein ähnliches Erlebnis gehabt wie du. Ich dachte mir, ich guck mal wieder in einen alten Freund rein, in eine alte Reihe. Weil ich hatte irgendwie Bock drauf. Ich hatte irgendwie seit langer Zeit mal wieder Bock auf einen Marvel-Film. Ja, das ist wirklich schon lange nicht mehr gewesen. Sonst habe ich mich da immer reingequält. Bei Guardians hat Gott sei Dank ganz gut geklappt, dass das noch ganz gut war. Aber sonst habe ich mir die Sachen reingezogen und dachte mir am Ende, boah, meine Fresse, ey, die Zeit kriege ich nie wieder. Ja, und dann habe ich mir jetzt mal eigentlich dachte ich mir, das wird eine Vollkatastrophe, habe ich mir The Marvels angeguckt.
Oh, ja. Also ich habe ein bisschen was gehört über den Film.
Ich sag mal so, ich bin mit einer Erwartungshaltung da reingegangen, -10, so. Also ich habe wirklich nichts erwartet. Ich habe eher einen ganz miesen Kackfilm erwartet, weil das ist irgendwie so die Einstellung, die letzten Produktionen von Marvel mir irgendwie als Gefühl gegeben haben. Ich sollte nicht zu viel erwarten von irgendwas, was Marvel rausbringt mittlerweile. Mhm. Es wird nie wieder so wie früher. Das Gefühl ist weg. Ne? Die Gänsehaut, die man kriegt, wenn das Marvel-Intro startet, das kommt einfach nicht mehr. Das ist vorbei. Und deswegen bin ich mit sehr niedrigen Erwartungen an den Film rangegangen. Und deswegen, und auch nur deswegen, hat der Film mir, glaube ich, auch Spaß gemacht.
Oh, damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, tatsächlich.
Also, es ist jetzt, ich habe ihm eine 6 gegeben. Fangen wir mal so
an. Krass,
ich habe ihm eine 6 gegeben. Es ist keine Vollkatastrophe. Es ist jetzt aber auch nicht der beste Marvel-Film aller Zeiten. Ich muss sagen, der Film hat etwas geschafft, was viele, viele andere Sachen von Marvel mir in letzter Zeit nicht gebracht haben. Spaß. Das okay. ist der Kern. Das war immer der Kern von Marvel. Die Logik war sowieso nie da. Wir sprechen hier über ein Comic-Universum mit Superhelden. Also scheiß auf die Logik. Die Visuals habe ich jetzt einfach für mich abgehakter Thema. So, es wird nicht mehr besser. Fuck off. So drauf geschissen. Ich achte da einfach nicht mehr drauf. Ja, und für mich steht im Vordergrund jetzt bei Marvel die Story, die erzählt wird. Und ich muss sagen, es waren viele bescheuerte Momente da. Die habe ich aber mit Humor genommen und dann hat das wirklich Spaß gemacht. Also, ich habe den Film geguckt und dachte mir, oh, das war das wird, guck mal, die Katze da, da kommt Tentakel aus dem Mund, so.
Wird nicht auch gesungen Spaß. Irgendwann?
Es gibt einen Planeten, auf dem die sind und die kommunizieren nur durch Gesang, ja. Also, es gibt eine kleine Musical-Szene. Die war ein bisschen cringe, aber mein Gott, das ist jetzt auch keine Vollkatastrophe. Also, so schlecht, wie der Film bei vielen gemacht wird, ist er nicht. Ich mochte tatsächlich dieses Dreiergespann, von Captain Marvel, Miss Marvel, die ja auch ihre eigene Serie gekriegt hat, die ich auch nicht so mochte, aber den Charakter mag ich.
Aber du hast die Serie gerne. Gesehen?
Ja, ich habe zur Hälfte zumindest von Miss Marvel, weil irgendwann habe ich She-Hulk und Miss Marvel parallel geguckt und dann bist du
ja, guck mal, du bist bei. Ja auch, weil ich könnte mir den Film jetzt gar nicht angucken, weil ich diese ganzen Serien überhaupt nicht gesehen habe.
Brauchst du auch gar nicht. Das ist das Gute, die, also du weißt zwar dann nicht, wo Miss Marvel ihre Kräfte her hat, ist aber auch völlig egal, ehrlich gesagt. Also völlig Ach so. Irrelevant. Also Miss Marvel, das ist eine Teenagerin, die ein riesen Fan ist von den Avengers und von Captain Marvel. Und das fand ich bei der Serie schon so einen interessanten Fact, weil es mal was Neues ist. Du hast immer nur, ja, ich bin ein Jugendlicher, ich werde von einer Spinne gebissen, ich bin Spider-Man. Ja, ich bin ein reicher Typi, ich werde als Geisel genommen, ich entwickle einen Anzug, ja, ich bin Tony Stark. Und jetzt hast du quasi ein Mädchen, was ein Fan von einer dieser Superhelden ist, weil die halt gerettet wurde von dieser Superheldin und halt so sein will wie sie. Und jetzt treffen die aufeinander zum ersten Mal. Und das ist in dem Film quasi auch der Kern. Dann hast du noch eine dritte Person da im Gespann. Das ist, wenn man Captain Marvel geguckt hat, das ist im Prinzip das die Nichte von Captain Marvel, ne, die, wo sie dann im Prinzip aufgepasst hat und so. Dann gab es ja auch noch diese ganzen Szenen, wo dann der Blip kam und dann die Mutter und bla bla bla. Also da fiel auch viel, viel Story, die eigentlich juckt. Aber ich sag mal, wie gesagt, im Vordergrund steht für mich, dass ich Spaß habe bei einem Film. Und seit langer Zeit muss ich mal wieder lachen bei einem Marvel-Film. Wenn man nicht alle so packe ernst nimmt bei dem Ding, dann ist das schon in Ordnung. Ist natürlich wieder so ein CGI-Geballer hoch 10, aber ich kam damit ganz gut klar, sagen wir es mal so.
Ja, krass. Also da hätte ich jetzt echt nicht mitgerechnet, dass du den so gut bewertest, weil alles, was ich gehört habe, war wirklich deutlich, deutlich schlechter.
Aber wie gesagt, meine Ansprüche sind wirklich
Das
im Keller,
ist der
ne?
Trick, das macht sehr viel aus. Ob du da reingehst und denkst, das ist jetzt der geilste Film aller Zeiten, jetzt wird's wie Endgame, oder ob du sagst, es schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr kommen. Wenn es nicht der schlimmste Film aller Zeiten ist, ist schon gut.
Richtig. Und ich habe jetzt auch mal so während des Films so viel drüber nachgedacht. Wir reden ja hier auch oft über die Zukunft vom MCU, wo die gerade hingehen mit dieser ganzen Kang the Conqueror Multiversumsgeschichte und so weiter. Und ich glaube, der schlauste Weg, den das MCU jetzt gehen kann, ist von vorne anfangen. Also nicht richtig von vorne anfangen, sondern der Film hat mir gezeigt, wenn du neue Charaktere einführst und eine andere Zielgruppe ansprichst, ja, du sprichst mit den neuen Filmen eh nicht uns an, als Marvel-Fans der ersten Stunde. Das schaffst du nicht, das geht nicht. Wenn du jetzt aber sagst, ich produziere jetzt, es gibt eine After-Credit-Scene, die spoiler ich mal, es gibt eine After-Credit-Scene, wo Miss Marvel auf es gab ja diese Hawkeye-Serie, wo Jeremy Renner als Hawkeye dieses Mädchen, die Hailee Steinfeld, ausbildet.
Ich habe das auch nicht geguckt, leider.
Ja, und die beiden treffen quasi aufeinander, also die neue Hawkeye und Miss Marvel treffen aufeinander und so quasi
die neue Hawkeye. Und dann treffen die den neuen Captain America mit der neuen Iron Woman.
Ja, die sind jetzt halt bei dem ganzen Scheiß an den Punkt gekommen. Die haben die Mainstream-Comics alle verfilmt. Jetzt müssen die tiefer eintauchen und diese Side-Charaktere, die wahrscheinlich kaum einer kennt, um noch Inhalte zu liefern. Und dann macht's halt mehr Sinn, eine neue Zielgruppe anzusprechen einfach so. Und wie gesagt, wenn man sich darauf einlässt und jetzt nicht erwartet, ich habe jetzt dasselbe Filmgefühl wie bei Iron Man damals oder bei Avengers Endgame oder bei weiß der Geier was, dann kann man das auch ertragen. Und ich glaube, wenn man da raus ist, dann sollte man das auch einfach lassen. Ich glaube, das ist die Einstellung, die man jetzt mitbringen sollte.
Dann lasse ich das vielleicht besser, dann bewahre ich mir einfach noch das, was ich im Kopf habe.
Ich kann ja mal berichten, wenn ich mal einen richtigen Banger finde aus dem MCU.
Ja, gerne, mach das.
Ne, so Guardians 3, wie gesagt, immer noch absolute Empfehlung. Also der fühlt sich an wie die alte Marvel-Zeit. Der ist großartig produziert, auch sogar für Leute, die gar nicht im Marvel-Universum drin sind. Also die Guardians-Filme kann man sich auf jeden Fall mal geben.
Ja, ich glaube, das Problem ist auch bei Marvel, du hast ja jetzt, also du kannst nicht einfach so neu starten, weil du hast ja dieses komplexe System, was du aufgebaut hast über Jahre. Und dann sind da noch so viele Altlasten und die Figur und dieser Handlungsstrang. Und plötzlich war ja noch diese After-Credit-Scene. Und das muss ja alles irgendwie verarbeiten.
Ja, dieses immer größer, schneller, mehr, stärker, jeder Gegner muss besser sein als der nächste. Das ist auch ein unfassbares Problem, was ich gerade sehe, so im Balancing. Also es heißt, du hast jetzt einen Captain Marvel. Captain Marvel, die kann, keine Ahnung, komplette Raumschiffe mit der bloßen Hand irgendwie verschieben. Und dann kommt es mit der Antagonistin aus dem Film zu einem Faustkampf und sie verliert den Faustkampf, wo ich mir denke, so, das macht gar keinen Sinn. Das macht im Balancing überhaupt keinen Sinn. Die müsste ja schon komplett geisteskrank stark sein. Du musst ja jedes Mal dann noch einen stärkeren Gegner haben. Und das System bricht halt einfach gerade zusammen. Und deswegen mochte ich bei dem Film zum Beispiel jetzt diese ganz simple Sache, dass wie sich Captain Marvel und Miss Marvel zum ersten Mal begegnen und dass sie so einen Fanboy-Moment hat. Und das war irgendwie, da man sie halt sehr mag, ne, die Schauspielerin ist auch super sympathisch und die ist auch Marvel-Fan der ersten Stunde. Und dann hast du irgendwie so eine Grundsympathie und irgendwie musst du da alleine schon grinsen, weil du merkst, okay, ich feiere den Moment einfach gerade so ein bisschen, weil es mal was anderes ist, mal was Neues ist. Die nehmen sich nicht so packekackend ernst hier gerade. Ja, und dann das kann ich zu dem Film sagen. Ist jetzt, wie gesagt, kein Meisterwerk. Eine 6 ist jetzt so gut wie die ersten beiden James-Bond-Teile ungefähr. Ja, das kann ich dazu noch euch mitgeben.
Ja, ich habe ja dann eigentlich eine 12 geguckt, wenn man das so rechnet.
Du hast eine 12 geguckt. Das ist schon auf einer Skala von 1 bis 10 sehr viel.
Ja, würde ich auch sagen. Ja, gut. Ja, okay, dann haben wir den auch mal abgehakt.
Ja, Gott sei Dank.
Schön. da würde ich sagen, kommen wir zu dem, was wir gemeinsam erlebt haben, denn wir haben es mal wieder hinbekommen. Ich habe ja gesagt, ich will dieses Jahr mehr ins Kino und wir haben es getan. Das erste Mal kann ich abhaken. Wir waren zusammen im Kino und zwar in Anatomie eines Falls im Casablanca in Bochum, unser Partnerkino. Der drei
liebe Grüße.
Genau. Und da muss man sagen, erstmal Props an die. Wir haben nämlich am Anfang direkt Kuchen bekommen, als wir da waren.
Oh ja, der Kuchen war geil. Mm.
Und das war das erste Mal, dass ich im Kino Kuchen gegessen habe.
Ja. War aber auch ein bisschen organisatorisch, ein bisschen schwierig, Popcorn, Getränk und Kuchen in den Saal zu kriegen, wenn man noch eine dicke Jacke anhat und sich dann noch, also das war schon wirklich ein bisschen kompliziert.
Ja, das stimmt. Aber guter Kuchen.
Ja, war ein guter Kuchen.
Genau. Und dann haben wir uns angeguckt, Anatomie eines Falls, der, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, aber die Leute hinter uns waren auch ein bisschen skeptisch, ob sie da reingehen sollen, weil die meinten, wenn das so viel auf Französisch ist, dann gehen wir da nicht rein.
Ja, die wollten ihn auf Deutsch sehen und dann an der Kasse. Ja, der ist aber auf dann auch, nicht nur auf Englisch, ne? Oh ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, genau. Ja,
ganz katastrophal. Ein komplett komplizierter Film. Also ganz viele Sprachen haben die ja gesprochen.
Um es mal kurz klar zu machen. Es geht um eine Frau, die verdächtigt wird, ihren Mann ermordet zu haben. Der wird tot aufgefunden und die wohnen in einem Haus, da ist nicht viel drumherum. Sie war aber da, sonst nicht so viele Leute. Und dann ist natürlich naheliegend, war sie es oder nicht. Und dann wird sie angeklagt und dann geht der Film darum und um den Prozess und was passiert ist in deren Vergangenheit. Das wird nämlich alles aufgearbeitet vor Gericht. Und
gerade wichtig ist halt auch, dass sie in der Öffentlichkeit steht. Ja, dass sie ist eine bekannte Autorin. Und und die beiden haben einen blinden Sohn oder einen fast blinden Sohn, der gefühlt auch als einziger Zeuge aussagen kann.
Aber der war ja auch nicht vor Ort zu der Zeit. Der ist ja auch mit dem Hund draußen unterwegs gewesen.
Genau, aber der konnte mehr über die Familie berichten und so eine Geschichten, um die Situation besser einschätzen zu können. Er hat da dann im Prinzip seinen Vater auch gefunden, als er vom Spaziergang mit seinem Hund wieder kam und sowas. Und darum dreht sich.
Ja, ich wollte auch sagen, ne? Also sie wird gespielt von Sandra Hüller. Deutsche, ja. Yes, jawohl.
Yeah.
Und sie spielt auch eine deutsche Autorin. Ihr Mann in dem Film ist Franzose und die leben auch in Frankreich und die reden oft Englisch miteinander. Und das bedeutet, der Prozess ist dann auch in Frankreich. Der ganze Film wechselt zwischen Französisch und Englisch hin und her. Ich glaube, Deutsch spricht sie gar nicht so viel, ne?
Gar nicht, glaube ich.
Naja, ich glaube auch nicht. Ja. Und deshalb ist es multilingual und deshalb brauchst du auch den Untertitel.
Also ja, auf jeden Fall.
Beim Französisch wäre ich komplett aufgeschmissen gewesen. Wenn du den nur im O-Ton guckst, da hätte ich die Hälfte des Films nicht verstanden.
Ja, Mann. Ja, warum haben wir den Film geguckt? Also, wie kommen wir da jetzt drauf? Der war, letztes Jahr wurde er sehr hoch gelobt. Und jetzt ist es tatsächlich der Fall, wenn du mal bei MTV runterscrollst, ich habe gerade einen Schrecken gekriegt. Der Film hat 58 Preise gewonnen und ist für 134 nominiert gewesen. Ich denke mal, es könnte bei den Oscars, und das ist ja morgen der Fall, also wenn ihr die Folge hier hört, morgen kommen die Nominierten für die Oscars raus. Und ich glaube, oder wir glauben, dass der halt auch da irgendwo eine Rolle spielen wird. Ob er jetzt als bester fremdsprachiger Film oder vielleicht ist Sandra Hüller, die wirklich großartig gespielt hat in dem Film. Also ich habe seit dem Film so ein bisschen, bin ich ein bisschen Sandra Hüller-Fanboy geworden.
Und was ich auch gesehen habe, zum Thema Sandra Hüller noch ganz kurz, die spielt auch im neuen
A24, ne?
Genau, The Zone of Interest, also eine Familie, eine deutsche Familie, die direkt neben einem KZ wohnt. Da spielt sie, glaube ich, die Ehefrau irgendwie so. Der soll auch sehr, sehr gut sein.
Da habe ich letztens einen Clip auf TikTok gesehen und die Kommentare darunter waren, ja, jetzt hört doch mal auf, Clips zu posten und veröffentlicht den Film eigentlich.
Ich glaube, den gleichen.
Fühl ich absolut.
Den gleichen
absolut.
Clip habe ich auch gesehen, wo sie durch diesen Garten läuft, ne?
Ja, genau. Also mit dem KZ wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich hatte keine Ahnung, worum es in dem Film geht. Die hat irgendwelche Gemüsesorten da gezeigt in dem Garten.
Ja, genau. Also du siehst halt die Mauer mit Stacheldraht und direkt dahinter, ich glaube, du hörst auch so ein bisschen Schreie und so. Und es geht halt um diese Familie von irgendeinem Kommandanten. Hier steht sogar bei IMDb, Kommandant von Auschwitz. Der da krass gewohnt hat, ja, und eine Tür weiter lebt halt seine Familie, ne, und da ist so ein munteres Leben und so, und dieser Kontrast wird in diesem Film so dargestellt.
Junge, der Clip hat jetzt eine komplett andere Bedeutung auf einmal, das ist ja Hammer, ich wusste das nicht, ich hab das nicht gecheckt in dem Moment.
Ja, zeig doch jetzt den Film endlich.
Ja, mach doch, gib. Ja, also Sandra Hüller, die war ja schon bei Toni Erdmann, den habe ich leider immer noch nicht gesehen, das werde ich jetzt auf jeden Fall nachholen.
Da war sie auch gut.
Ja, und Sandra Hüller, also wir können endlich mal Schauspielerinnen und Schauspieler nach Hollywood schicken, ohne uns zu schämen. Das ist schon mal viel wert.
Ja.
Also das ist nicht ein Matthias Schweighöfer oder ein Till Schweiger, der da jetzt bei Jimmy Fallon vielleicht bald sitzt, sondern vielleicht eine Sandra Hüller, die auch einen geilen Job abliefert. Und ich war wirklich, du bist ja in der wirklich geilsten Szene auf Klo gegangen einfach. Da ist die so abgegangen, die ist so eskaliert im Gerichtssaal. Nee, in dem Streit, das war der Streit, wo du gegangen bist, nicht im Gerichtssaal, wo sie mit ihrem Mann streitet. Und also die hat mich richtig in den Bann gezogen. Es war wirklich fantastisch. Und das ist auch eine Sache, die der Film sehr sehr gut macht, weil der Film hat keine wirkliche Filmmusik, also du hörst quasi ab und zu nur mal den jungen Klavier spielen, und sonst konzentriert sich der Film rein darauf, die Schauspieler zu präsentieren. Also es ist wirklich, im Vordergrund steht das Schauspiel dieser ganzen Geschichte dahinter, und am Anfang, muss ich sagen, hatte ich ein bisschen Probleme reinzukommen, Aber irgendwann so ab der Mitte denkst du dir immer, was zum Teufel ist da passiert? So, ich weiß selber nicht mehr, was ich glauben soll.
Das ist halt das Problem.
Großartiger Film.
Das merke ich auch jedes Mal, wenn ich irgendwelche Gerichtsfilme gucke. Diese ganzen Meinungen, die Leute sich bilden über öffentliche Fälle, kannst du alle in die Tonne kloppen. Weil jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir, ja, sie war's, verurteilt sie. Und dann kommt irgendwie ein anderer Teil und dann denkst du, nee, sie war es auf keinen Fall, sie muss freigesprochen werden. Und dann kommt wieder irgendwas vom Staatsanwalt, natürlich war sie das, natürlich, jetzt weg mit der Frau. Und so wechselt es halt die ganze Zeit hin und her. Du hast auch gesagt, als wir aus dem Kino kamen, es hat so ein bisschen erinnert an die Johnny Depp Amber Heard Sache, dass so vor Gericht so ein ganzes Leben irgendwie seziert wird, damit du, da wird so alles breitgetreten. Und auch hier ja auch, also es geht ja viel um das ganze Zwischenmenschliche, Psychogramme von Leuten, Einschätzung von Leuten, Streit, wie verändern sich Leute oder wie verändert sich die Beziehung von Menschen zueinander und sowas.
Ja, und auch die öffentliche Darstellung. Also da wird ja direkt dann verurteilt, ne? Dann hast du da Ausschnitte aus dem Fernsehen, wo dann irgendwelche, irgendwelche Leute drüber diskutieren, ist sie jetzt schuldig oder ist sie nicht schuldig, so. Am Ende juckt das halt einfach nicht. Wenn das Gericht am Ende sagt, die ist nicht schuldig, dann ist sie nicht schuldig.
Ja.
Und darum geht's halt auch in dem Film viel, ne? Und man selber wird halt so ein bisschen reingerissen in diese Spekulationsgeschichte. So, ist sie es jetzt wirklich gewesen? Wir haben doch gesehen, dass sie es nicht war, aber weiß ich es vielleicht doch? Und irgendwie, also, ne, man sieht jetzt nicht, wie er stirbt am Anfang, sondern ne, du weißt, du tappst trotzdem im Dunkeln. Aber du kannst dir einfach nicht vorstellen, dass die Frau das wirklich war. Und naja, es ist ach, ganz, ganz verzwicktes Ding. Mochte ich sehr gerne. Mann, übrigens ein ganz anderer Film, also für Leute, die jetzt so ein ganz aufregendes Ding brauchen mit viel Geballer und viel drumrum. Es ist ein sehr ruhiger, gediegener Film. Es ist quasi, eigentlich ist es Arthouse, wenn wir mal das so betrachten. Also der Film hat keinerlei Anreize gehabt, irgendwie ein finanzieller Erfolg zu werden. Die sind wirklich dahin gegangen und haben einen sehr ruhigen und gediegenen Film produziert.
Aber funny, weil der hat geschätzt 6,2 Millionen gekostet und 22,8 eingespielt. Und wenn er bei den Oscars nominiert wird, dann wird er noch mehr einspielen. Also manchmal lohnt es sich tatsächlich, solche Filme zu machen.
Gerade auch hier so Goldene Palme und so haben sie ja auch gewonnen, ne?
Stimmt. Das merkt man. Ich habe es aber auch gesagt, dass du merkst dem Film an, das ist so ein richtiger Cannes-Film. Ich glaube, der wird bei den Oscars nicht so viel reißen. Das kann ich mir leider nicht vorstellen. Ja. Ich habe dir auch gesagt, wenn dann Oppenheimer nebensteht, dann ist das leider einer, der von Hollywood so eher präferiert wird. Ich muss auch sagen, ich fand den Film auch sehr gut. Ich fand auch die schauspielerische Leistung von allen sehr gut, also von ihr und auch von dem Sohn und so. Es war aber nicht ganz mein Film. Der Film ist sehr schwer. Es ist.
Ja, das ist wahr.
Er ist das Gegenteil von leichtatmig. Und auch sehr bedrückend. Und das über 2,5 Stunden hat zumindest für nicht ganz so viel Spaß bei mir gesorgt.
Nee, Spaß ist was anderes, aber das ist.
Ja. Ich weiß gar nicht, aber womit
man es vergleichen könnte.
Aber du gehst jetzt nicht da raus und sagst, oh ja, jawohl, geil. Weißt du, und das
fand. Es ist kultiviertes Kino. Wenn man jetzt nicht in Film reingehen will, um nur Spaß zu haben oder kurzweilig unterhalten zu werden, sondern du gehst da rein, um dich mit einem Film zu beschäftigen. Das ist, glaube ich, so kann man es am besten beschreiben.
Das stimmt.
Ist auch jetzt kein Film, den man unbedingt im Kino sehen muss. Der ist jetzt auch schon fast raus wieder. Deswegen, falls da mal jemand auf dem Streaming ist, dann würde ich euch empfehlen, da mal reinzugucken, auf jeden Fall. Ja,
ich fand ihn trotzdem einen Ticken zu lang. Also das hat sich für mich ein bisschen dann in dieser Stimmung einfach gezogen. Vielleicht war es auch die Stimmung einfach. Und ich muss sagen, die Szene mit dem Hund fand ich wirklich ganz schlimm. Also es gibt eine Szene mit einem Hund, mit dem Hund der Familie. Du hast es gemerkt, für manche war es ganz schlimm anzusehen und manche haben gelacht. Mussten
lachen. Ja, die konnten mit der Situation überhaupt nicht umgehen. Ich war am Anfang so, what the fuck, warum lachen die? Und dann habe ich drüber nachgedacht, dachte mir, okay, die wissen gerade nicht, wie sie damit umgehen sollen, weil das sehr unerwartet kommt. Ich musste auch hart schlucken. Also das war.
Also Props an den Hund, gut gespielt auf jeden Fall.
Der Hund hat das wirklich großartig gemacht, das stimmt. Ja, aber ansonsten, ich würde mich sehr freuen, wenn der Film zumindest beachtet wird bei den Oscars für bestes Drehbuch, also nicht Adapted Screenplay, sondern Original Screenplay. Sandra Hüller als Hauptdarstellerin wäre eine Nominierung zumindest ein geiles Zeichen. Und ich fände als Nebendarsteller den Jungen, der hat nämlich.
Das habe ich mir auch gedacht, ja. Das stimmt.
Der Junge hat auch richtig abgerissen. Wie der gespielt hat, das war meine Herren. Also die Emotion hast du dem wirklich abgekauft. Das war großartig.
Das stimmt, deswegen, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und ich kann mir auch vorstellen, vielleicht besser ausländischer Film.
Ja, stimmt, das kommt auch noch. Wobei da natürlich wieder die Frage ist, hatten wir ja bei Victoria schon, wie viel Prozent war jetzt Englisch in dem Film und wie viel Französisch? Das habe ich jetzt nicht auf dem Zettel, ne? Ob das reicht für den besten ausländischen Film oder Fremdsprachenfilm.
Das ist immer so eine Scheiße. Aber er hat, glaube ich, zum Beispiel, jetzt muss ich nochmal diese Seite laden, bei IMDb lädt immer die Award-Seite lange. Er hat, glaube ich, gewonnen, besser ausländischer Film bei irgendeinem, hier, genau, Critics' Choice Awards, da hat er bester Foreign Language Film gewonnen.
Sind die BAFTA? Nee, BAFTA ist noch was anderes.
BAFTA,
ne?
Ist noch was anderes, ja. Aber vielleicht, ja. Also vielleicht geht er durch als bester Ausländischer.
Ich bin wirklich gespannt. Also ich würde mich wirklich sehr freuen. Ihr wisst es vielleicht jetzt, wenn ihr die Folge hier am Dienstag hört und jetzt in die Oscar-Nominierten guckt, dann wisst ihr gerade mehr als wir. Aber das ist einfach ein Wunsch von mir, weil das wird im Kopf bleiben für mich. Also das ist wirklich eine Performance von Sandra Hüller gewesen, an die erinnere ich mich gerne zurück. Die hat den Film sehr ausgezeichnet. Und auch der Junge dabei, ich weiß gar nicht, ob der wirklich blind ist oder das ist
das auch nochmal
von den Augen her, ne, ob die da irgendwas reingemacht haben oder ob er wirklich nichts sehen kann, das weiß ich jetzt leider nicht.
Der Film hat mich ja auch großartig. Ein bisschen an Marriage Story erinnert. Sieht sogar vom Cover so ein bisschen so aus.
Ja, aber den fand ich nicht so geil, der hat mich nicht so abgeholt.
Oh doch, den habe ich tatsächlich ich habe den besser bewertet als Anatomie eines Falls. Also
Marriage, echt
jetzt? Ja, der hat mich mehr bewegt.
Nee, also der hat mich gar nicht gekriegt, ne? War ich bei einer 6, glaube ich, oder so, ja.
Boah, den fand ich richtig stark.
Das hat mich nicht so gepackt. Aber naja, ist ja auch Geschmackssache am Ende.
Das stimmt. Ja, haben wir das?
Schön. Schön, schön.
Genau, schön, dass wir mal wieder im Kino waren. Eigentlich kennen wir 42er, wir haben ja später noch ein Spiel. Ich würde sagen, wir kommen jetzt erst zu unserem besten Listenfilm, oder?
Ja, lass aber trotzdem kurz, warte kurz. Der 42er der Woche. Woche. Wir können ja schon mal die Aufgabe für das nächste Mal geben, damit das abgehakt ist. Das ist ja eigentlich die Situation jetzt hier, ne? Da wird ja immer kommen. Wie gesagt, wir hatten letztes Mal kein Spiel, weil wir ein bisschen, kein 42er, weil wir ein bisschen Zeitdruck hatten, ne? Das hättet ihr gar nicht schnell genug antworten können. Aber heute haben wir einen für die nächste Folge mitgebracht und den könnt ihr wieder unter unserem Post auf Instagram. 42 Podcast heißt unser Account. Da könnt ihr wieder unter dem aktuellen Post antworten. Nämlich, dachten wir uns, ihr beantwortet mal die Frage, welcher Film hätte eurer Meinung nach einen Oscar verdient? Das könnt ihr jetzt sagen, ich wünsche mir, dass, keine Ahnung, The Marvels jetzt einen Oscar gewinnt. Ja, der ist zwar von letztem Jahr, wird dann bei den nächsten Oscars quasi nominiert werden. Ihr könnt aber auch gerne sagen, ey, ich kenne einen Film von 1980, der ist so geil, dass der keinen Oscar gewonnen hat, aus Gründen etc. pp. Das dürft ihr gerne drunter posten und dann können wir nicht nur über die neuen Oscar-Nominierten für dieses Jahr sprechen, nächste Folge, sondern auch über eure Wünsche für andere Filme, die man sich vielleicht dann auch nochmal irgendwie reinziehen könnte. Und da sind wir sehr gespannt.
Oder auch gerne einzelne Kategorien. Also wenn ihr sagt, boah, ey, Schreck, da hat mich die Musik wirklich überzeugt, da bitte nochmal nachbessern, Oscar Academy.
Ja. Finde ich aber auch, dass eine Kategorie mit bester Schreck-Soundtrack eingeführt werden sollte.
Ja, oder wenn du sagst, boah, also der Film war jetzt nicht so, aber der Hauptdarsteller in Liebesgrüße aus Moskau, also das war wirklich 1A.
Ach, so meinst du das, okay. Ne? Ja, gut. Also nicht nur Best Picture meinst du, sondern auch die anderen Kategorien.
Ja, wenn ich irgendwas besonders überzeugt habe, wo du sagst, da hätte man eigentlich einen Oscar für geben müssen. Oder sei es auch eine Nebenrolle oder was weiß ich.
Ja, da seid ihr eurer Fantasie jetzt überlassen. Ich bin gespannt, oder wir sind gespannt, was ihr uns da kredenzt. Bis zum nächsten Mal.
Yes.
Schön.
Jetzt sind wir wieder auf der besten Liste. Die besten Filme aller Zeiten, die überhaupt jemals rausgekommen sind. Auf IMDb, genau, vielen Dank. Ja,
genau.
Und wir sind nämlich angekommen bei Platz Nummer 108. Full Metal Jacket aus dem Jahr 1987 von Stanley Kubrick.
108th place, Full Metal Jacket, from the year 1987, and the director is Stanley Kubrick.
Mensch, wir haben mal wieder einen Kubrick.
Ja, endlich. Wir sind fast durch, ne? So viele hat er ja gar nicht gehabt, der Film. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Langspielfilme hat er gemacht.
Naja, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Naja, ein bisschen fehlt noch.
Ja, okay, ich habe schon mehr gesehen davon. Ich dachte, die hatten wir auch schon, aber das ist ja auch Blödsinn. Ja, Timon, worum geht's denn in dem Film? Ich bin sehr gespannt, weil ich habe den ja nicht gesehen.
Ich lese mal kurz vor. Ein pragmatischer US-Marine beobachtet, welche entmenschlichenden Auswirkungen der Vietnamkrieg auf seine Gefährten im Ausbildungslager hat, vom brutalen Training dort bis hin zu den blutigen Straßenkämpfen in Hue.
Hue.
Yes.
Hue, Hue.
Genau. Kann man sagen, der bekannteste oder mainstreamigste Kubrick? Ich habe das Gefühl, der ist immer so am meisten.
Boah, schwierig. Also ich sag mal, den haben die meisten gesehen. Der bekannteste wird aber safe Clockwork Orange oder 2001
sein. Oder Shining.
Oder Shining, ja. Aber ich denke mal, am meisten gesehen werden die Leute den hier oder Shining, denke ich mal. Das sind so die Mainstream Kubricks. Und auch, ich finde interessant, also der Film jetzt hier ist so auch der bisher wenigste Kubrick, den wir bisher hatten, oder?
Deshalb fand ich den so gut. Also, der Film
wow,
genau, okay. Der Film erzählt von Private Joker und ist eigentlich zweigeteilt. Zum einen werden die Jungs eingezogen zum Militärdienst und sind in der Kaserne und werden ausgebildet. Das ist so der erste Teil, der geht so 90 Minuten ungefähr, ich weiß gar nicht genau.
60, nee, das 90, waren 50, glaube ich.
Irgendwie so war. Stimmt, ja, weniger. Ja, der geht ja nicht mal 2 Stunden, genau. Und der andere Teil ist dann Einsatz in Vietnam. Er ist Kriegsberichterstatter und zieht dann los mit einer Truppe, weil es gibt einen Einsatz.
Yes.
Genau, das ist so die Zweiteilung und die beiden hängen nur so ganz lose miteinander zusammen. Und ich hatte das, also ich fange mal einfach an. Ich muss nämlich sagen, ich hatte den schon mal zum Anfang geguckt. Und, also ich weiß, damals, ne?
Damals.
Als ich noch Gaming gemacht habe, war ich unterwegs und mit dem Netzwerk und so. Und da hatte ich auch sehr viel zu tun mit Zander LP. Ich weiß nicht, ob du den kennst vom Namen oder so. Und der hat damals erzählt, boah, Full Metal Jacket, das ist so ein geiler Film, den musst du dir angucken. Der ist so witzig, der ist so funny, den musst du dir angucken.
Witzig.
Und dann, ja, wie der Ausbilder da ist und was für Sprüche der dem drückt und so. Guck dir den mal an. Und dann habe ich diesen Film geguckt.
War nicht so witzig bestimmt,
oder?
Und
war wirklich gar nicht witzig.
Ja, ich musste jetzt auch nicht so viel lachen eigentlich. Das stimmt, ja.
Nee. Ja, genau. Aber ich habe ihn jetzt nochmal geguckt und muss sagen, dieser erste Teil, wo das Ausbildungslager gezeigt wird, wie sie da gedraftet werden. Darf man draften? Nee, ich glaube, das ist das falsche Wort.
Gedrillt.
Nein, also eingezogen und dann
aus. Ach so.
Ja, genau.
Das weiß ich nicht. Da bin ich nicht genug im Militärsprech drin.
Und dann gibt's eine Person, ja, die hängt immer so ein bisschen hinterher. Die ist vielleicht ein bisschen zu unsportlich, vielleicht auch nicht ganz so schlau wie die anderen und kriegt das alles nicht so hin. Und wird dann natürlich noch mehr getriezt und noch mehr und noch mehr. Und du merkst dann langsam, wie die Figur daran zerbricht. Ohne da jetzt weiter spoilern zu wollen. Aber es nimmt dann dramatische Wendungen. Und ich muss sagen, dieser Teil hätte auch als Kurzfilm perfekt funktioniert, weil das war eigentlich so ein in sich geschlossene, gut abgeschlossene Handlung, dass ich mir dachte, so wie, warum schreibt man das und warum hängt man dann noch die andere Hälfte Film hinten dran?
Das ist auch, finde ich persönlich, das größte Problem von dem Film, weil der Anfang, die erste Hälfte des Films ist viel stärker als die zweite Hälfte
also
des Films.
Ich muss sagen, der ersten Hälfte, diese abgeschlossene Handlung, ich hätte eine 10 gegeben.
Ja, gut, war ein bisschen wenig jetzt für einen normalen Spielfilm, aber für einen Kurzfilm, ja.
Genau.
Auf jeden Fall. Gerade auch, weil Kubrick halt dem Drill Sergeant, der gespielt wurde von Ermey, entschuldigt bitte, der sollte eigentlich erst vorgeschriebenen Text kriegen, aber der Kubrick war so begeistert von der Performance, der hat einfach alles improvisiert. Und ich glaube, deswegen wirkt das halt auch so geil, weil und es fühlt sich auch echt an, weil es halt nicht einfach runtergerotzt ist und einfach gespielt ist, sondern es ist wirklich, der Typ, der haut da teilweise Klamotten aus und deswegen finden wahrscheinlich den Film in dem Moment auch Leute lustig, wenn er davon, weiß ich nicht, die haben ihren Sack in der Hand und sagen, das ist meine Rifle, das ist meine Weapon und damit schieße ich alle um oder so und packen sich dann da an Eier und so, aber am Ende ist der Film ein ziemlicher Antikriegsfilm, eine sehr drastische Darstellung von Themen, die in anderen Kriegsfilmen gar nicht so zur Geltung kommen, ne? Also in der ersten Hälfte geht's halt um den psychischen Druck, den die Soldaten da erfahren. Viele verpacken das, manche verpacken es halt nicht.
Ja, gerade die, die auch so ein bisschen abgehängt sind. Ne? Genau, also es ist also so ein Gedeih- und Verderb-System. Und wenn du halt nicht gut genug bist, dann kriegst du halt richtig auf den Sack. Und du,
genau, und
ich muss auch sagen, ganz kurz, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber die sind ja dem ausgeliefert. Das kommt ja auch sehr gut rüber. Also die hatten ja auch gar keine andere Wahl. Und selten war ich so froh, dass ich keine Wehrpflicht mehr hatte, als bei diesen 50-Minuten-Filmen.
Der Film, der hat mir damals, den habe ich schon relativ früh gesehen, es müsste auch einer der ersten Kriegsfilme gewesen sein, die ich gesehen habe. Und das ist, die erste Hälfte des Films ist mein persönlicher Albtraum, weil ich weiß ganz genau, wer von den ganzen Leuten ich da gewesen wäre. Kann man sich vielleicht vorstellen. und das ist nicht schön. Und dat, die Vorstellung daran, deswegen, wie gesagt, ich bin ja auch kein großer Kriegsfilm-Fan, das habe ich noch nie erwähnt hier im Podcast, aber ich wollte es jetzt einfach mal raushauen.
ja, und diese militärische Willkür, die da auch durchkommt, ne? Also
ja, genau.
Ihm passt irgendwas nicht, ja, und dann wird halt bestraft. So, und dann ist es auch egal. Und wenn du denkst, ja, das ist aber ungerecht, dann ist das auch egal, weil du kommst da nicht raus.
Die werden halt dazu Maschinen ausgebildet, dass sie auf Befehl töten, dass sie auf Befehl machen, was im Prinzip die Regierung von denen möchte. Ob das jetzt, da ist ja dasselbe beim Drill Sergeant, der macht das ja auch nicht, weil er das für gut findet, sondern der weiß, wie er die dahin bekommt, dass die alles tun und ihn aus der Hand fressen. Und das ist ja dann für die Amis im Krieg sehr wichtig immer gewesen, dass dann im Prinzip da auch dieses, wenn du stirbst, dann bleibst du, wirst du geehrt und bleibst, der Marine Corps, der bleibt bestehen und wenn du stirbst, dann bleibst du auch bestehen und weiß der Geier was. Und das, finde ich, ist sehr gut rübergekommen in dem Film, aber gleichermaßen hast du auch, und deswegen liebe ich das Cover auch so sehr von dem Film, der Private Joker, der quasi der Hauptdarsteller ist, der hat so eine wunderbare metaphorische Kleidung, ja, der hat auf dem Kopf einen Helm, auf dem einfach Born to Kill steht und über seinem Herzen hat er einen Peace-Button hängen. Das heißt, sein Kopf sagt ihm töten, sein Herz sagt ihm Frieden und das ist so eine schöne, also ist so diese Bildsprache, die dann wieder so den typischen Kubrick dann
da. Und du siehst ja auch, ne? Das shiftet ja auch irgendwann, also der Charakter verändert sich ja auch im Laufe des Films in einem zweiten Teil und der Bildausschnitt verändert sich dann auch so, dass du dann ja nur auf einem dann plötzlich oder nur auf eines ranzoomst und nur noch eines zu sehen ist davon.
Genau, genau.
Schön gemacht.
Ja, sehr, sehr, sehr cool. Also gute Ideen, aber für mich, und das ist jetzt kommen wir zu der eigentlichen Kritik, jetzt haben wir genug alles schön geredet. Wie gesagt, die erste Hälfte macht es sehr gut, die ist auch die Idee, die im Kopf bleibt, ne? Also wenn du über den Film redest, redest du meistens auch über die erste Hälfte.
Ja.
Die zweite Hälfte, die verliert sich sehr und ist nicht, ich finde persönlich nicht drastisch genug.
Ich finde auch, wahrscheinlich meinst du das auch, zu wenig Antikriegsfilm, oder?
Ja,
also es fühlt sich nicht so an, als wäre das Gegenkrieg so zwingend.
Ja, das du musst halt sehr viel zwischen den Zeilen lesen. Du hast dann zum Beispiel, da du halt auch irgendwie aus den Augen dieses Kriegsreporters, dieses Korrespondenten im Prinzip siehst du halt auch, was er sieht. Und dann sind da Leute, die einfach Zivilisten zum Spaß ermorden oder die dann ganz stolz davon berichten, wie viele Menschen sie schon umgebracht haben oder die dann da sich aufmüpfen und so. Also du siehst halt diese verschiedenen Persönlichkeiten, die dann ganz anders reagieren und eigentlich die Negativbeispiele für den Krieg darstellen sollen. Es gibt, glaube ich, viele Leute, die den Film nicht verstanden haben und den vielleicht für die falschen Dinge feiern. Krieg geil, weißt du, so ist geil, die sind da im Krieg, die ballern rum und du hast halt nicht so eine klare Message wie in anderen Antikriegsfilmen. Ich glaube, da hat Kubrick so von seinen Zuschauerinnen und Zuschauern ein bisschen viel abverlangt. Ist jetzt einfach mal eine These, die ich in den Raum stelle.
Ja, ich wollte noch mal einwerfen, ich hatte auch nicht so gedacht, ich hätte so ein Problem dann damit, aber seitdem wir G und Sie hatten, habe ich mich gefragt, ist das überhaupt der richtige Ansatz, um einen Antikriegsfilm so zu erzählen? Oder, und das ist meine Meinung, finde ich G und Sie als Ansatz besser für die Thematik. Weil, also wir ja wissen, wie krass schlimm Krieg einfach ist und alles darin. Und das wird, also so gut die Absicht und so auch ist, wird es immer so ein bisschen glorifiziert, ne, dass man auch den Sergeant irgendwie cool findet oder dieses, ja, füreinander da sein und hier nochmal einen geilen Spruch und damit der eine hat so eine Riesenknarre, da nochmal reinrennen und ballern und so.
Genau, genau.
Und bei G und Sie siehst du halt, es ist alles scheiße einfach da. Es ist nicht ein Funken gut an der Situation. So.
Das ist das, was ich übrigens gerade meinte mit zu wenig drastisch. Also der Film ist mir zu soft.
Ja.
Dafür, dass er abschrecken sollte,
ja,
eigentlich.
Ja, ja, ne? Genau. Ja. Und eigentlich müsste man dann sagen, eigentlich ist das Thema ein bisschen verfehlt.
Ja. An der Stelle, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber es gibt einen kleinen Fact zu dem Film. Der beinhaltet leider einen kleinen Spoiler. Das heißt, wenn ihr das nicht wissen wollt, dann spult er ein bisschen vor. Aber der passt jetzt gerade so perfekt hier rein. Weil eigentlich sollte der Hauptdarsteller am Ende des Films sterben. Also Private Joker sollte sterben. Und der Schauspieler, der übrigens gespielt wird von demselben Typen, der bei Stranger Things diesen Papa
Vater,
von Eleven spielt, der hat vorgeschlagen, ist es nicht eine viel krankere Message, wenn der Private mit all den Erfahrungen, die er aus dem Krieg mitgenommen hat, überlebt und damit leben muss. Und den Ansatz finde ich geil. Deswegen haben die das gestrichen. Die hatten die Beerdigungsszene und so schon weiter alles aufgenommen, haben sie alles gerade weggecuttet und jetzt hat er quasi überlebt am Ende. Aber dann denke ich mir so, dann noch mal einen Schnitt auf sein Leben, wie er vielleicht alt ist, wie er vielleicht über die Sachen nachdenkt, wie er vielleicht traumatisiert da rauskommt, etc. Das wurde auch wieder alles nicht thematisiert.
Ja, also da hätte ich mir vielleicht so eine Szene gewünscht, wie bei Die Verurteilten. Weißt du, wo der
Mann
rauskommt und dann weiß, er kommt nicht mehr klar mit dem Leben außerhalb und dann geht's an den Balken da.
Deswegen, also der Film hat wirklich gute Ansätze, der macht auch irgendwo, also ich sag mal in Anführungszeichen Spaß, so weit wie ein Kriegsfilm Spaß machen kann. Der hat
oder sollte,
er hat krasse Momente, die im Kopf bleiben, auf jeden Fall. Aber ich habe da so meine Probleme mit so ein bisschen.
Es hat ja auch diese Metaphorik, auch am Ende singen die ja dieses Mickey-Maus-Lied, ne? Und das soll ja auch dafür stehen, dass irgendwie alles Quatsch ist und so. Aber ja, also ich glaube, wir sehen das da sehr ähnlich, dass es nicht drastisch genug. Also ich glaube, Geh und Sie hat mich wirklich verändert, was so Kriegsfilme auch angeht.
Ja, schon. Das ist auch das, was ich mir gedacht hatte. Wir haben so viele verschiedene Kriegsfilme jetzt gesehen. Und ich finde zum Beispiel, ich glaube tatsächlich, dass Kubrick sowas Ähnliches machen wollte wie 1917. Weil du da viel mehr mitfühlst auch. Weil da die gehen ja wirklich durch die Scheiße. Und du fühlst mit den Charakteren auch mit. Das schafft der Film bei mir jetzt hier nicht. Weil
das hat 1917 auf jeden Fall deutlich besser hinbekommen.
Ja, das hat 1917 viel, viel besser gemacht, weil mir ist eigentlich scheißegal, wer von denen jetzt ich habe da keinen Bezug zu. Du hast keine Bindung zu diesen Charakteren, die sind hier gefühlt irgendwie alle unsympathisch.
Ja,
Der Korrespondent, der macht mal ab und zu einen Gag, aber wirklich sympathisch finden tut man den auch nicht. Ist auch vielleicht ein bisschen Absicht, ne, dass Kubrick hat sogar eine eigene ein eigenes Kameraobjektiv erstellt, damit der alle gleich scharf darstellen kann, damit man soweit denkt keiner, Alter. Der Kubrick, der denkt so um die Ecke, aber ist krass, dass er im Prinzip alle vom Anfang, ne, wo die noch gedrillt wurden, in einem Shot einfangen kann und keiner unscharf ist, dass keiner benachteiligt oder bevorteiligt wird, dass die alle gleich sind für ne, das ist ja so diese Metaphorik, die da irgendwie drin steckt. Kann auch sein, dass es Absicht war, dass Kubrick dann die Charaktere so aalglatt dann irgendwie geschrieben hat, aber irgendwie funktioniert das für mich dann nicht. Dann fehlt mir so die Tiefe irgendwie in den Charakteren und ist schade, ja.
Was hast du dem gegeben jetzt am Ende?
Ich hatte damals eine 7 gegeben, ich bin auch auf einer 7 geblieben tatsächlich. Also auch beim zweiten Mal gucken im Originalton hat das nicht viel, also war schon besser, als ich den in Erinnerung hatte, aber
Ich schwanke. Also ich habe ihn aktuell noch auf einer 8. Wir haben gesagt, er hat viel Schwächen. Ich finde aber diesen ersten Teil finde ich so stark.
Ja.
Ich hätte gern nur den einfach.
Ja, es ist wirklich, es ist dasselbe wie mit dem Bond-Film, ne? Du guckst Casino Royale und dann guckst den ersten Bond an und denkst dir so, und so in der Teil ist das jetzt ja auch. Du guckst den ersten Teil und hoffst, dass der Film genauso gut weitergeht und das tut er einfach nicht. Das tut er leider nicht, ne?
Naja.
Ich verstehe das. Ich verstehe das. Aber ich meine, eine 7 und eine 8, das sind jetzt keine schlechten Bewertungen, ne? Aber wir reden immer noch von unseren besten Filmen hier aller Zeiten auf IMDb. Und ich finde, was er machen könnte, ist den Platz tauschen mit dem anderen Kubrick hier, Wege zum Ruhm.
Ja. Also Wege zum Ruhm waren wir, glaube ich, uns beide einig, dass er zu hoch war.
Ja, der war zu hoch. Und ich finde Full Metal Jacket auf jeden Fall auch besser. Einen besseren Film, auch einen besseren Kriegsfilm. Auch wenn Wege zum Ruhm auch seine Stärken hatte. Aber ich persönlich finde, Kubrick hat andere Stärken als Kriegsfilme. Also wir hatten auch wie hieß der nochmal?
2001 hatten wir.
Nee, nicht Kubrick, der eine andere Kriegsfilm, dieser
Soldat James Ryan? Oder welchen meinst du?
Nee, mit der Sonne da, mit dem roten Cover. Ich komme nicht drauf.
Apocalypse Now.
Ja, Apocalypse Now, danke schön, mein Gott. Der ja auch ein, der hat mich oft ein bisschen an den Film erinnert, weil der vom, von der Kulisse her sehr aufwendig war. Genauso wie jetzt auch Full Metal Jacket, ne, mit den Explosionen, mit den Feuern und den kaputten Gebäuden etc. Und das hat auch Apocalypse Now noch mal krasser gemacht. Ne?
Aber irgendwie, also ich verstehe den Ansatz, dass man so so zynisch drüber, ironisch macht.
Ja.
Aber auch jetzt, wie gesagt, nach Geh und Sie, der ja irgendwie auch irgendwas mit 90 nur liegt auf unserer Liste, denke ich mir auch diese Sprüche mit, oh, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen, ist auch unangebracht in diesen Situationen, oder?
Ja, es sind ja zwei verschiedene Arten, an das Thema ranzugehen.
Komplett, ja.
Ich fand Apocalypse Now auf jeden Fall Antikriegsfilm durch und durch. Der hat halt nochmal manche Sachen drastischer dargestellt. Ich finde jetzt auch nicht schlimm, wenn du in so einer Thematik auch mal so einen Moment hast, um durchzuatmen, ne, mit solchen Sprüchen oder so. Ja, das finde ich gar nicht schlimm. Auch hier, wie gesagt, das mit dem Drill Sergeant und so, das passt ja wunderbar auch in den Film rein, obwohl es ja am Ende eigentlich ein tragisches Thema ist, ne? Aber wie gesagt, es kommt halt immer drauf an, wie man die Geschichte am Ende erzählt und so wirklich viel passieren tut in der zweiten Hälfte halt auch nicht.
Nee, das stimmt. Ne? Also da ist sehr viel Straßenschlacht mit sehr wenig Entwicklung.
Irgendwie alleine zwei Szenen völlig verbrannt für Prostituierte. So, ist okay, wir wissen, dass die alle notgeil sind, aber muss man da direkt zwei Szenen von denen
nicht notgeil, die wollen ja Geld einfach, aber.
Nee, die Soldaten.
Ja. Ach so, ja, okay.
Natürlich wollen die Prostituierten Geld verdienen, das ist klar. Nee, aber, ist so ein paar Entscheidungen, wo ich mir dachte, okay, aber ich glaube, das ist auch so ein Projekt, wo er einfach froh war, dass am Ende irgendwann vorbei war, die haben, glaube ich, über mehrere Jahre irgendwie geschossen. Ich glaube, ein Fact war auch noch da, dass der Hauptdarsteller in der Zeit geheiratet hat, die Freundin schwanger oder die Frau schwanger wurde und das Kind geboren wurde, während dieser Film gedreht wurde. Also, ja.
Verrückt.
Das dazu. Full Metal Jacket.
Haben wir auch abgehakt. Schön.
Ja. Aber wir haben auch noch eine andere Liste, Timon.
Ah, ja, stimmt.
Mhm. Und da ist auf Platz 108 Reservoir Dogs von Quentin Tarantino.
Oh, doch so weit unten.
Ja, wobei Reservoir Dogs.
Oh, nee, doch, 97 hatten wir den. Ja, guck mal, das ist relativ nah beieinander. Ja.
Ist okay auch. Also der Platz, wie gesagt, den sehe ich da auch auf jeden Fall auf der Liste. Ist ja natürlich nicht der beste Tarantino. Wobei, habe ich nicht sogar gesagt, das ist der beste Tarantino? Nee, habe ich nicht gesagt. Nee.
Okay.
Das ist so ein Blödsinn, sage ich nicht. Sowas würde ich nie behaupten.
Ja, guck mal, nee, aber ist doch okay. Immerhin nicht wieder schwarz-weiß, japanischer Indie-Film von 1948.
Du ziehst es immer so runter, Mann.
Es sind immer solche Filme.
Ja, wir stehen für die guten alten Zeiten auch irgendwo, Timon. Wir müssen das auch sagen. Wahnsinn, endlich wieder ein Film aus den 60ern auf der Liste. Das ist der Einstellung.
Wann kommt denn mal hier so ein Spider-Man oder so?
The Marvels auf Platz 109 nächste Woche übrigens.
Ach, schön.
Das dazu. Aber ich hätte als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war mir A nicht klar. Also da war ich 17 oder so. Ich wusste A nicht, dass es ein Kubrick-Film ist und B nicht, dass der von 87 ist. Also er fühlt sich auch nicht nach 1987 an irgendwie, ne?
Na, stimmt, aber noch, da stand auch die Mauer.
Ja, also ja, wobei, ich dachte, der wirkt sehr modern, der Film, ne? Ich hatte den schon eher in den 90ern gesehen, aber da.
Ja, ja, eher 90er. Aber
schon interessant. Naja, ist auch egal. Ein bisschen Smalltalk hier noch zwischendurch. Wir haben ja Zeit ohne Ende, kein Problem.
Können wir hier nochmal ein bisschen Smalltalk machen. Ja, wir haben aber gesagt, wir machen noch ein tolles, großartiges Spiel, was wir lange nicht mehr gemacht haben.
Yes.
Und deshalb sind wir wieder. Ah, du hast einen Jingle vorbereitet, hast du gesagt, ne?
Ja, wir müssen ja zusammen singen, aber ich hab was anderes mitgebracht, ja. Ich weiß, dass viele Leute sich auf die Flöte gefreut haben. Aber ich würde jetzt einfach mal das hier machen. Ich zähle an und dann singen wir, okay?
Wo steigen wir denn ein?
Warte. Hier. Hast du den Ton?
Ja.
Okay. 3, 2, 1.
You're simply the best. Better than all the rest.
Ja.
Schön.
Das hatten wir auch schon mal besser, glaube ich. Ich kann übrigens kein Keyboard spielen. So viel haben wir auch rausgefunden jetzt. Ja, schön, dass ihr noch da seid. wir haben mal wieder ein altes Spiel rausgekramt, was ihr euch auch gewünscht hattet als Ersatz zum 42er letzte Woche. Simply the Best. Möchtest du das Spiel kurz erklären oder soll ich es erklären? Mir ist es egal.
Wir haben Kategorien, die wir uns vorher ausgedacht haben und machen dazu eine Bestenliste. Natürlich absolut objektiv und frei von unserem Schwachsinn, den wir sonst immer reden.
Genau, ihr könnt ja immer mitdenken, wir sagen immer eine Kategorie und jeder von uns nennt drei Filme und dann diskutieren wir darüber, was sinnvoll wäre oder auch nicht. Also meistens ist es nicht sinnvoll.
Genau. Ja, willst du mal anfangen irgendwie?
Ja, klar. Also ich habe mir mal, ich starte mal mit der ersten Kategorie hier rein. Filme, die rückwärts besser sind als vorwärts.
Also man muss ja mutmaßen, weil wir haben es ja meistens nicht gesehen.
Ja, also, genau, es ist eine Spekulation, ne? Also, genau. Aber ich meine, bei manchen Filmen kann man sich schon sehr gut vorstellen, wie zum Beispiel bei Titanic.
Ja.
Weil dann überleben alle am Ende. Dann ist das ein sinkendes Schiff, wo Leute im Wasser sind und das Schiff kommt auf magische Art und Weise aus dem Wasser raus und alle haben Spaß, tanzen und essen viel.
Ja, ich habe Requiem for a Dream. Ich glaube, da werden sehr viele Drogensüchtige plötzlich wieder clean.
Ja, das habe ich auch erst überlegt.
Also gerade der Mutter, da geht's dann wieder richtig gut. Die kann mit
den
Freunden.
Die Tabletten wirken endlich auch mal, ne?
Ja.
Wenn man es mal so betrachtet.
Stimmt, andersrum, ja.
Ja. Was ich auch habe, ist Avengers Infinity War. Thanos schnippt und ganz viele Leute fangen an zu existieren. Auch klasse. Auch funktioniert auch gut. Und dann verteilen sie die ganzen Steine im Universum.
Finde ich gut, ja.
Ja.
Bei 2001 siehst du die Menschheitsgeschichte rückwärts laufen.
Ja, das ist dann schon Christopher Nolan herangehensweise ans Thema, ne?
Ja, dann kann ich direkt meinen nächsten einschieben. Ich würde nämlich gerne mal Tenet andersrum gucken.
Den hatte ich auch erst überlegt, aber ich dachte, das ist ja völliger Blödsinn.
Ich glaube, dann checkt man ihn erstmal.
Boah, das wäre richtig abgefahren. Ey, warum bringt der nicht so eine Special Collection raus, wo man den Film auch auf rückwärts gucken kann? Das wäre super geil.
Ich glaube, das ist das erste Mal, dass du dann richtig raffst, wie der gedacht war.
Ja, ich habe noch einen Film, aber ich würde sagen, danach, also ich würde da gar nicht drauf eingehen, warum ich finde, dass das ein guter Film ist dafür. Das können wir uns alle denken. Also ich finde, der Goldene Handschuh ist auf jeden Fall ein Film, den man rückwärts auf jeden Fall gut gucken kann.
Was ist denn mit dem seltsamen Fall des Benjamin Button? Ja. Einmal nur ein Mann, der älter wird.
Das ist ein tolles Biopic.
Es ist eigentlich geil, weil er in einer Welt lebt, wo alle jünger werden. Und er der Einzige ist, der normal altert.
Ja, das wäre wirklich, wirklich cool. Also, das sind wirklich Filme, die wirklich besser werden, wenn man so rückwärts guckt.
Ja.
Das ist Science Fiction hier, Wahnsinn. Ja, finde ich gut. Sollten wir vielleicht mal irgendwann in Angriff nehmen, auf jeden Fall.
Also, den will ich auf jeden Fall auf 1 packen. Falls wir das wirklich noch in die Top 10 pressen wollen.
Ja.
Benjamin Button auf Platz 1, bitte setz das um. Platz 2, würde ich Thanos nehmen. Kann ich mir gerne angucken. Und Platz 3 nehmen wir dann Requiem oder hast du noch einen anderen Vorschlag?
Ich finde den goldenen Handschuh auch klasse. Der findet einfach tote Frauen im Schrank und bumst die wieder zum Leben.
Ja, ich pack die mal schnell hier in die Bar.
Ich hab das Spiel vermisst, ey. Das ist wirklich.
Das ist eigentlich eine Bar, wo einfach nur Frauen liegen, die er tot im Schrank gefunden und wieder lebendig gemacht hat.
Die ganze Bar ist voll von Zombies einfach nur. Ja. Aber das hat die Grundstimmung ja auch sehr gut dargestellt am Anfang des Films, also am Ende des Films, dass sie da alle sehr, also die sitzen ja auch irgendwie ein bisschen wie Zombies dann am Ende.
Stimmt, ja.
Ja, schön. Ja, gut, was hast du denn an hier als erstes Thema?
Das war eine wirklich tolle Kategorie. Ich habe Schauspieler mit großen Nasen. Also Top 3 Schauspieler mit großen Nasen. Einfach mal so denken. Einfach mal auf Schauspieler. Ich bin offen für Vorschläge.
Ja, wie gesagt, wir geben uns ja vorher immer die Themen einmal vor, damit wir wissen zwar nicht, was der andere sagt, ne, aber wir wissen, was da für Themen kommen. Und ich muss sagen, ich war schockiert, wie viele Schauspieler große Nasen haben. Also es ist überraschend gewesen. Ich habe da nie drauf geachtet. Zum Beispiel Morgan Freeman. Morgan Freeman hat eine verdammt große Nase. Ist halt wirklich.
Das stimmt, ja. Ich habe Adrian Brody. Wirklich auch sehr, sehr große Nase.
Warte mal, da muss ich mal gucken, wie groß die Nase jetzt auch wirklich ist. Adrian. Oh, der hat wirklich eine große Nase.
Ja, große Nase.
Eine spitze Nase, ne? Morgan Freeman hat eher eine breite Nase. Der hat eine spitze Nase.
Ja, es gibt ja, also der wäre kein guter Boxer mit der Nase. Es gibt auch so eine Plattform, wo irgendwie alle Füße von Promis gelistet sind. Das bitte auch mit Nasen.
Ja, meinst du, da gibt's einen Markt für? Ich glaube, da mit den Füßen ist eher so eine Art Fetischseite, oder?
Es gibt auch bestimmt Menschen mit Nasenfetisch.
Boah, falls ihr einen Nasenfetisch habt, meldet euch gerne bei uns. Das würde ich, da würde ich mich gerne mal drüber unterhalten. Das ist ein Thema, das interessiert mich irgendwie.
Ja, wir laden euch ein.
Ja, wir laden euch ein. Ich habe noch zwei andere, ich sage jetzt erstmal einen davon, aber die haben eine Sache gemeinsam. Die sehen beide aus, als hätten sie heftig einen auf die Fresse gekriegt. Und ich glaube, das ist auch wirklich passiert, weil einer von den beiden ist Dwayne Johnson. Also Wrestling-Karriere, der hat schon eine große Nase.
Das stimmt. Ein Kollege von mir meinte mal, auch Nasen machen Leute. Und das stimmt. Also so eine Nase entscheidet sehr viel über die Gesamtwahrnehmung des Gesichtes.
Ja, ich habe auch ewig gedacht, so was meine Personalität.
Deine Nase.
Meine Nase. Ich habe in den Spiegel geguckt, wusste sofort, ich bin's einfach.
Auch sehr große Nase, aber auch großes Talent. Deshalb sehe ich den auf jeden Fall auch in den Top 3. Adam Driver.
Adam Driver hat eine große Nase? Ich muss mir die Bilder jetzt
angucken.
Nein,
das ist okay.
Der hat wirklich eine große Nase, ja, du hast recht. Und einen ganz kleinen Schnurrbart.
Der hat auch große Ohren, glaube ich.
Ja, aber die Haare, die, also,
ja.
Der sieht auch auf jedem Bild fast gleich aus. Der hat auch nie eine andere Frisur irgendwie.
Ja, wegen der Ohren, glaube ich.
Ich glaube, es sind wirklich, ich habe ein Bild hier, wo er seine Ohren frei hat. Der hat wirklich große Ohren, ne?
Also, wenn die nächste Kategorie ist Schauspieler mit großen Ohren, dann kommt er auch drin vor.
Könnte auch den Oscar drin gewinnen, das stimmt.
Stimmt, aber die würden einfach danach gehen, so bei den Oscars.
Hast du das wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannende Preisverleihung. Die größten Ohren geht an.
Adam Driver, woo!
Im 12. Jahr, Glückwunsch.
Ich danke meinem Vater für diese Ohren und meine Mutter, die an mich geglaubt hat.
Ja, ich habe mal gedacht, wir sind immer so international, wir müssen auch mal ein bisschen Lokalmatador hier mit reinbringen. Da habe ich an Ralf Richter gedacht. Und ich glaube, der hat mehrmals auf die Schnauze gekriegt. Also auch der hat safe eine dicke Nase, weil da ordentlich schon Fäuste gegengeballert sind.
Ja, sieht auch
ein bisschen gut vorstellen.
Sieht ein bisschen krumm auch aus, glaube ich, ne?
Ja, gerade krumm, ja. Das ist. Meinst du, der hat eine Nebenhöhlen-Nasen-Scheidewand-Verengung oder sowas?
Genau, das wird sein, glaube ich.
Ja, ne? Der atmet bestimmt nicht gut durch die Nase. Oder vielleicht erst richtig gut. Vielleicht hat er die durch einen Boxkampf oder so. Wie kann man da jetzt besser durch die Nase dann? Weiß nicht.
Ich glaube auch. Was mir aufgefallen ist, das hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen am Alter, weil Nasen auch immer weiter wachsen. Ja. Robert De Niro hat mittlerweile auch eine sehr große Nase.
Ist wahr. Ich muss mir die Nase kurz angucken.
De Niro. Guck dir mal so eine Nase an.
Ich glaube, was mir auch aufgefallen ist Sylvester Stallone hat auch eine große Nase.
Ja.
Die haben alle sehr große Nasen.
Und ich hätte noch einen, wenn wir noch international gehen wollen, aber Gérard Depardieu. Ich weiß nicht, ob es vom
Der Trinken hat auch kommt. Eine große Nase, ja. Würdest du eigentlich sagen, ich habe eine große Nase?
Tenendo, Moment.
Okay, ist genug. Ich fange an zu weinen gleich hier.
Oh. Ich finde, also ich weiß, dass ich eine große Nase habe, das auf jeden Fall. Ich finde, zu deinem Gesicht, du hast ja auch einen großen Kopf einfach, passt es
eigentlich. Danke, passt gut zu meinem Gesicht, sagst du.
Ja, finde ich schon. Ja,
das finde ich gut. Ich habe auch immer eine große Brille, damit meine Nase nicht so auffällt.
Ja, kannst du dir auch leisten. Du hast ja auch viel,
ich hab
was
viel Geld.
Die Brille tragen kann.
Ich habe viel Geld und viel Nase. Deswegen kann ich mir auch viel Brille erlauben, ja.
Man muss ein gutes Nasen-Brillen-Verhältnis haben.
Richtig. Und ich finde, also Nasenfahrrad muss dem Ding dann auch wirklich gerecht werden.
Ja,
wenn es nur so ein Nasendreirad ist, so, da kann ich nichts mit anfangen.
So, also unsere Top 3.
Klasse. Welche Nase hat mir am besten gefallen? Das ist jetzt natürlich, also sehr überraschend kam Adam Driver. Der hat wirklich eine sehr große Nase.
Ja, ich sehe ihn, glaube ich, bei den ich würde ihn auf Platz 2 packen. Ich glaube, Platz 1 würde ich Adrian Brody geben.
Mhm. Ja, der hat wirklich eine außergewöhnliche Nase, stimmt.
Ja.
Was mit Morgan Freeman?
Ja, den würde ich, glaube ich, auf 3 setzen. Das ist nochmal so
eine Knubbelnase. So ein
das bringt nochmal so einen anderen Kniff ins Nasengame.
Ja, das ist Wir sind hier für Diversität im Nasengame.
Ja, also schämt euch nicht für eure Nasen, genau, groß, richtig. Klein, dick, dünn, alles.
Nasen sind immer gut, weil außer man kann nicht so gut durchatmen, wie ich das Problem habe. Halt.
Voldemort hasst diese so Kategorie.
So, ja.
Was hast du denn noch für eine Kategorie?
Wir sind noch nicht fertig. Ich habe mir überlegt, Biopics, bei denen Benedict Cumberbatch die Hauptrolle spielen könnte. Also, welche berühmte Persönlichkeit sollte ein Biopic bekommen, wo Benedict Cumberbatch quasi diese Persönlichkeit auch spielt? Und bin ich mal gespannt. Soll ich anfangen? Möchtest du anfangen?
Ja, ich habe ein bisschen outside the box gedacht. Fang du vielleicht mal an.
Okay, also ich habe mir immer eine Person ausgedacht und dann einen Titel für den Film, wie das Biopic heißen könnte. Und als erstes habe ich mir gedacht, der Film heißt Cry Me a River und Benedict Cumberbatch spielt Justin Timberlake. Fände ich witzig, Benedict Cumberbatch singen und tanzen zu sehen. Das finde ich, das sollten wir mal in Erwägung ziehen.
Und ja, also das passt auch, wenn du den so zwischen den Backstreet Boys stehen siehst oder NSYNC oder was es war, da passt er richtig gut rein.
Wie groß ist eigentlich die Nase von Benedict Cumberbatch? Das habe ich, hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Warte kurz. Auch eine sehr große Nase fürs Gesicht. Aber er hat allgemein ein sehr schmales Gesicht, ne?
Ja, das stimmt.
Aber es ist Potenzial da. Er könnte immer noch ein breites Gesicht bekommen durch die Maske. Ne? Also
falls er mal auf den Kopf fällt, dann staucht sich das. Ich bin ein bisschen anders rangegangen. Ich habe geguckt, welche Biopics gibt es und welches würde ich dann lieber mit Benedict Cumberbatch sehen. Und ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du King Richard kennst, der Film mit Will Smith über den Vater von Serena und Venus Williams. Mhm. Da hätte ich das gerne, dass Benedict Cumberbatch einfach Serena und Venus Williams spielt.
Also im Tennisdress meinst du?
Genau, in einer Doppelrolle, die beiden Mädels, die dann von Will Smith zu Tennisprofis gemacht werden.
Aber ist das, dann spielt er ja gar nicht die Hauptrolle, ne?
Nee, aber ich glaube, der ist so ein guter Schauspieler, der kann dann beide Nebenrollen spielen. Und der wird dann auch für beide Nebenrollen nominiert.
Ich finde, dann sollte der aber auch alle anderen Rollen ausspielen, außer dem Hauptdarsteller. Also sonst ist das nicht genug Arbeit, Benedict Cumberbatch braucht was zu tun. Der kann doch nicht einfach nur die Nebenrollen spielen, die zwei da.
Das stimmt, ja.
Ich habe den Film noch nicht gesehen, ich weiß nicht, wie viele Menschen wirklich in dem Film vorkommen, aber jeder Mensch außer Will Smith ist Benedict Cumberbatch.
Aber es wird auch gar nicht angesprochen.
Nee, wird einfach nicht thematisiert. Oh, ich hoffe, AI ist irgendwann so weit, dass wir es einfach eintippen. Bitte ändere King Richard so um, dass alle Rollen Benedict Cumberbatch sind. Stell dir vor, in zwei Jahren ist es möglich, dann können wir sowas einfach wirklich gucken, das wäre super. Oder Benedict Cumberbatch macht die Filme auch wirklich eine viel bessere Option, meiner Meinung nach.
Schön, ja.
Ja, ich habe den Film Dreieck nicht vergessen, ein Film über Angela Merkel und Benedict Cumberbatch dann als Angela Merkel. Wie sie die Herzen der Deutschen erobert.
Ich bin aber auch dafür, dass er keine Perücke trägt, sondern sein Echthaar dann wirklich jedes
Natürlich.
Mal.
Natürlich, man muss schon Method Acting, ne? Das gehört schon dazu, ja.
Ja, auch die Mundwinkel und so. Du merkst, danach ist er auch nicht mehr derselbe. Nee. Die Rolle, die
dann, trägt. Dann, das verändert ihn, diesen Mann. Das, also dafür gewinnt er auf jeden Fall den Oscar, das kann man sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Und Tilda Swinton als Olaf Scholz.
Oh ja, das ist ganz am Ende so diese After-Credit-Scene, dann übernimmt Olaf Scholz dann im Prinzip, verdammt.
Das ist der nächste Teil dann. Ich weiß nicht, also du kennst bestimmt oder hast ihn vielleicht auch gesehen, A Star is Born, aber also Lady Gaga, weiß nicht, ob wir den brauchen, aber Benedict Cumberbatch und Bradley Cooper, wie sie sich ineinander verlieben, bitte dann.
Das finde ich eine schöne Romanze, ja.
Ja, und er wird ein großer Sänger, da kann er auch nochmal schmettern und zeigen, was er am Mikrofon kann, das wird doch toll.
Aber würdest du sagen, Benedict Cumberbatch hat dann eine blonde Perücke auf?
Ja, eindeutig.
Also der hat dann auch dieselben Sachen an die Lady Gaga die ganze Zeit anhat und so.
Genau, richtig, ja. Also es ist quasi genauso das Set-Design, das Kostüm, Make-up, ist alles genau gleich, nur dass er halt eben statt Lady Gaga spielt.
Das finde ich toll. Kann Benedict Cumberbatch eigentlich wirklich singen? Ich habe den, glaube ich, noch nie singen gehört.
Boah, ich kann mir vorstellen, dass er das wirklich gar nicht kann.
AI regelt. Vielleicht bereite ich für nächste Mal, wie heißt der Song nochmal, den Shallows? Einfach mit Benedict Cumberbatch und Bradley Cooper.
Ja, bitte.
Kann man mal machen. Ja, einen Film dürfen wir auf jeden Fall auch nicht vergessen. Der Mann der 1000 Gesichter, ein Biopic über Benedict Cumberbatch, sollte von Benedict Cumberbatch auch, da könnte man so eine Art Inception machen, dass du Biopics in Biopics hast.
Ah, toll.
Dass man sieht, wie er Biopics dreht.
Und wir könnten ja alle, die wir hier aufgezählt haben, dann noch da einbringen.
Richtig. Also ich meine, er kann ja erst alle drehen und dann kann er ein Biopic über sich selber drehen, wo er sich selber auch spielt. Aber erst mit 80 geil. So, damit man noch digital eine Verjüngungskur da reinballern kann. Und so.
ich weiß nicht, ob du ihn kennst, I, Tonya mit Margot Robbie. Aber ganz ehrlich, Benedict Cumberbatch als Eiskunstläuferin.
Das will ich mir auf jeden Fall reinziehen. Klasse. Ach, Wahnsinn, bitte. Was für tolle Filmideen wir auch einfach hier immer haben. Ne? Also da sollte sich Hollywood mal eine Scheibe abschneiden. Kann nicht so schwer sein.
Ich glaube, wenn wir arsch viel Geld hätten als Produktionsstudio, würden wir das auch einfach alles machen.
Boah, ey, wir würden so geilen Scheiß auf die Beine stellen. Das wär so großartig. Ich würde mich jetzt gerne schon mal informieren, wie viel Benedict Cumberbatch als Schauspieler kostet, damit wir schon mal planen können, falls wir irgendwann mal reich werden sollten.
Ja, der Mann mit 1000 Gesichtern, wenn wir
mehr. Der muss drin sein, der Film. Und den Angela Merkel-Film möchte ich gerne auch machen.
Ja.
Das finde ich auch klasse.
Ich glaube, Merkel, der Film, wenn er in 10 Jahren kommen würde, der wird echt ziehen. Den würden viele Leute gucken.
Ja, Dreieck nicht vergessen, die Angela Merkel-Story. Das kommt gut.
Nee, ich glaube, im Deutschen wird er dann nur so Angela heißen.
Ja, gut, stimmt. Aber da geht ja keiner rein dann, oder?
Doch. Ich glaube schon. Das wird dann so House of Cards mäßig, was so im Hinterzimmer passiert ist.
Redet die auch so über, bricht die vierte Wand und redet dann mit den Zuschauern auch immer so?
Ja, genau.
Aber ich glaube, da bin ich zu wenig im politischen Thema drin. Obwohl interessant wäre, wenn man keine Ahnung von Politik hat, den Film dann zu drehen. Dass man einfach Namen hat und man rein interpretiert, wie könnte diese Person sein. Das wäre interessant. Ja, wir haben auf jeden Fall Ideen für eine potenzielle Produktionsfirma, falls sich Netflix oder Disney, vielleicht, falls ihr noch ein paar Millionen überhaupt, so kein Problem. Investment ist bei uns gut aufgehoben.
Finde ich auch, ja.
Ja.
Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir machen noch eine Kategorie.
Ja.
Dann muss ich auch weiter. Aber
ja, meine Nachbarn werden schon ganz nervös. Ich glaube, der Stepptanz oben ist auch langsam am Ende. Die wollen auch langsam aufhören.
Ich habe nämlich noch geschrieben, Filme mit coolen Motorrädern.
Ja, eine tolle Kategorie.
Danke.
Ich habe direkt an Ghost Rider denken müssen mit Nicolas Cage.
Ja, natürlich. Klar,
das war auch wirklich das einzig Gute an dem ganzen Film, das Motorrad.
Ja, ich erinnere mich bei Ghost Rider, ich habe den Film nie gesehen, aber 17 Mal im Jahr kam Werbung auf ProSieben für den. Deshalb kann ich mich auch immer an das Motorrad erinnern.
Meinst du, der war ja geschnitten bei ProSieben? Der war bestimmt ein bisschen zu brutal, oder?
Wie gesagt, ich habe den nicht gesehen, ich kann das nicht beurteilen.
Ja, der ist auch mit seiner Kette dann da und hat dann da die, was war da, Dämonen oder was hat er da eingefangen? Ich weiß das auch schon gar nicht mehr.
Ja, der Film, also dass da einer saß und sagte, ja, dann machen wir jetzt. Das ist jetzt
ja, eine gute Idee. Also ich glaube, Ghost Rider war eine Comicbuch-Adaption und bei ProSieben saß safe irgendjemand, der gesagt hat, boah, cool, ein brennender Kopf auf dem Motorrad, da kann man einen geilen Trailer draus drehen für Mittagsprogramm.
Ich glaube, nee, der wurde ja immer so als Abendfilm gezeigt, aber ich glaube, der war auch wahrscheinlich einfach extrem günstig im Einkauf und deshalb haben die ihn ständig gezeigt.
Ja, das kann auch sein. Nee, ich meine, dass der Trailer mittags läuft, so.
Ach so, ist ja, dann, er lief Ahnung, auch abends.
Vera am Mittag läuft dann ist Werbung, dann kommt Ghost Rider heute Abend, 20.15 Uhr, Ghost Rider. Und dann kommt Nicolas Cage mit seiner Kette und dem Motorrad. Kann man schon gute Szenen rausnehmen, aber der Film ist halt einfach scheiße, so. Da kannst du dann, das funktioniert nicht auf anderthalb Stunden oder wie lange der Film geht, ja. Aber was hast du denn?
Hast du die Soundeffekte gemacht für den Trailer?
Ja, okay. Ich habe die gemacht. Möchtest du mal kurz Pferd von Nicolas Cage hören?
Weiß ich nicht, will ich das hören? Ja. Gut, also ich habe, ist ein bisschen langweilig, aber The Dark Knight. Also das ist für mich das coolste Filmmotorrad aller Zeiten.
Jo, da war ja auch ein Motorrad.
Ja, sein, recht. Ja.
Du hast recht.
Das auf jeden Fall.
Mir sind aber noch zwei andere gute Motorräder eingefallen, Timon.
Ja.
Indiana Jones. Hast du gesehen? Hast du gesehen.
Den ersten
Jäger für das verlorene Schatz hast du gesehen. Ich weiß noch nicht, in welchem Teil er auf dem Motorrad ist, aber der hat so ein ganz altes, cooles Motorrad, mit dem der so eine Verfolgungsjagd hat.
Ich sehe eins hier mit einem Beiwagen, aber das war es wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, kann sein, dass er auch ein Beiwagen. Ich habe die Szene nicht mehr genau im Kopf, aber wenn du Indiana Jones Motorrad eingibst, dann.
Nee, ich glaube, das war nicht unser Film. Aber ich meine, wir haben ja noch mal ein paar Filme auf der Liste. Da kommt, glaube ich, noch mal was irgendwann. Kann das sein? Das kann, glaube ich, sein.
Und der letzte Kreuzzug war das mit dem Beiwagen. Ja. Das ist doch mit deinem James Bond hier. Mit Sean Connery. Ja.
Dann kommt er noch.
Ich
habe aber Terminator 2. Da gibt's die
auch mit Motorrad. Meine Güte, ja.
Die krasse Szene, wo sie dann vor diesem LKW irgendwie fliehen. Und natürlich auch eine geile Action-Szene.
Das ist, der war wirklich gut. Aber ich habe auch noch eine, da rechnest du jetzt nicht mit wahrscheinlich.
Ja.
Pass mal auf. Tron.
Ah, habe ich auch.
Ach, scheiße. Ich dachte, ich hau jetzt richtig einen raus hier, aber Tron, das ist ja also der Motorradfilm schlechthin. Alle Motorradfahrer kennen diesen und lieben diesen Film. Tron und Tron Legacy. Soll es auch demnächst einen dritten Teil, glaube ich, geben. Die sind, glaube ich, gerade am Plan.
Habe ich auch nie gesehen, aber also schon ein geiles Gefährt.
Ja, den ersten Teil kannst du auch absolut sparen. Das ist halt
Man weiß nicht, wo es hingeht in der Motorradrichtung. Vielleicht wird es Richtung Tron.
Ja.
Welchen ich noch habe, ganz andere Richtung, ist Mad Max Fury Road.
Weil auch Motorräder?
Da gab es auch coole Motorräder, coole Jumps. Ja, ja.
Jo, stimmt, die auf dieser Klippe da gelebt haben, ne, in dieser Schlucht. Ja, die den Zugang da gesprengt haben und so. Die waren auf Motorrad, da hast du recht, da waren Motorräder dabei.
Ja, ja, siehst du,
ganz genau, tolle Motorräder waren dabei. Ja,
das meine ich doch. Ja, da gab's
hast du eigentlich auch ein Motorrad?
Ich habe kein Motorrad, nee.
Und warum nicht?
Ich fahre nur Cityroller, das reicht mir dann.
Das ist ein Argument, okay.
Ja. Und ganz klassisch noch habe ich, also erstmal bei Akira, den hatte ich
ganz schön viele Motorradfilme, muss ich mal sagen. Also da brillierst du jetzt gerade richtig. Du haust ja hier einen raus, einen am anderen. Ja, weil Akira. Ja.
Ne, geiles Motorrad, ist sogar geiles auf dem Cover. Geiles
Motorrad, ja.
Sieht cool aus. Und auch Klassiker, hat, glaube ich, auch eine ganze Generation geprägt, ist Easy Rider.
Ja, den hast du aber safe nicht gesehen.
Ich hab den mal angefangen. Und der ist ja dieses New Hollywood. So, ja. Und ich habe den im Original angefangen, im Flugzeug. Und dann dachte ich mir, nach so einem langen Tag mit Kopfschmerzen, nee, das ist nicht, dann habe ich wieder ausgedacht. Also ich werde irgendwann noch mal gucken. Und ich glaube, ich habe eine Stunde gesehen ungefähr, aber noch nicht zu Ende.
Ja, der steht auch noch auf meiner Liste. Aber ich könnte mir den im Flugzeug auch nicht angucken, weil mir wird ja sowieso immer schlecht beim Fliegen. Und wenn ich dann noch jemanden beim Motorradfahren beobachte, ich glaube, das ist mir ein bisschen zu viel dann.
Aber auch generell Menschen beim Motorradfahren beobachten, ist mir auch zu viel.
Ganz schwierig. Ich denke dann immer, fliegt da jetzt hin, fliegt da nicht hin, wie wird die Schwerkraft reagieren, können wir niemals sagen. Deswegen fahre ich selber auch kein Motorrad.
Ja, ja, ich kann dir den Cityroller sehr empfehlen dafür.
Junge, oben ist echt Riverdance gerade, ne? Ist schon wieder Donnerstag.
Ach, die Steppgruppe.
Die Steppgruppe ist oben wieder. Ne, so Hand in Hand. Ne? Die irische schön. Musik fehlt nur. Naja, okay.
Ja, das viele Motorräder. Dazu.
Viele Motorräder. Ja, du wolltest jetzt einen Cut machen, richtig?
Ich wollte jetzt einen Cut machen. Ich würde sagen, alle Motorräder sind auf jeden Fall Gewinner.
Okay, schau. Ja, das ja, Motorräder können nicht verlieren. Die sind halt immer cool. Weil es sind Fahrräder, die cool. schnell sind.
Ja, Freunde, das war's wieder mit dieser Folge. Vielen Dank. Wir melden uns nächste Woche wieder. Schreibt gerne bei Instagram unter 42 Podcast euren 42er der Woche.
Richtig. Welcher Film hätte. Ja, okay, ich dachte, du hast vergessen.
Nein, natürlich.
Nein, du doch nicht.
Nein, natürlich nicht. Ich dachte nicht.
Aber dann sagen wir es trotzdem nochmal komplett. Welcher Film hätte eurer Meinung nach einen Oscar verdient? Ist der 42er. Wo ist das heute ein Chaos wieder? Aber egal, dafür hört ihr uns ja, sonst könnt ihr auch so andere Podcasts anhören. Ne? Wenn ihr kein Chaos wollt, selber schuld. Was hört ihr auch das hier bis zum Ende? Selber schuld. Ist jetzt vorbei. Ende.
Ja, bis nächste Woche, Leute. Tschüss.